Und der Titel von dieser Predigt heißt, Er sorgt oder sorgst du? Wurde gehalten am Sonntagmorgen, den 21. Juli 1963, in Brenham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Er sorgt oder sorgst du? Danke dir, Bruder. Lasst uns noch einen Augenblick stehen bleiben zum Gebet. Und jetzt mit unserer Häupter gebeugt, wenn es irgendeine Bitte gibt, dann lasse die jetzt wissen, indem du deine Hand hebst. Wenn du deine Hand nur so hoch hältst und haltet eure Bitte dann jetzt fest. Unser himmlischer Vater will näher uns dir wieder für diese Bitten, wofür sie ihre Hände in die Luft gehoben haben. Und sie sind in Not heute Morgen, Herr, in vielen Dingen. Und du weißt, was sie denken in ihren Herzen, weil du bist das Wort und das Wort ist ein Unterscheider von den Gedanken und Absichten des Herzens. Und ich bitte dich, teuerster Gott, dass du an jeden von denen erhören wirst, ihren Nöte entsprechend, in dem Wissen, dass du das tun wirst, ihrem Glauben entsprechend. Gib uns deshalb Glauben, nun wir dein Wort reden, Herr. Möge es ihnen Glauben bringen. Und hilf mir, dein Wort zu sprechen, denn dein Wort ist wahr, dass es Glauben bringen möge, um diese Bitten zu erhören. Und dann könnte es sein, dass einige hier sind, Herr, die von diesem schmalen Weg abgewandert sind. Solche, die nicht in den Weg der Wahrheit gehen. Wir bitten, Vater, dass irgendetwas geschehen wird heute und bekannt gemacht wird und dass sie ganz schnell wieder zu dem Wege der Gemeinschaft mit Christus zurückkehren werden. Die Tage werden spät oder werden dunkel. Böses ist an alle Ecke und Ende. Und es gibt ein großes Abfallen. Und wir bitten, Vater, dass du heute dich selbst unter uns bekannt machen wirst, indem du die Kranken in unserer Mitte heilst und Wunder tust. Nicht, dass du das tun musst, Herr, um uns wissen zu lassen, dass du Gott bist, aber weil du es verheißen hast zu tun. Und wir wissen, dass du uns deine Verheißungen gewähren wirst, wenn wir sie nur glauben und wissen, dass sie wahr sind. Wir bitten um diesen Gnaden im Namen Jesu Christi. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich nahm gerade vor einigen Augenblicken einige von diesen Anfragen durch, die hier liegen. Es gibt hier zwei oder drei und eine von denen ist eine Anfrage um Gebet. Natürlich, es gibt hier viele Taschentücher, die hier liegen und wir werden uns freuen, nachher über sie zu beten, wenn wir fühlen, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes auf seinem Höhepunkt ist. Dann werde ich versuchen, hierüber zu beten, wenn die ganze Versammlung und alle gesalbt sind mit seiner Gegenwart. Ach, es tut uns leid, dass so viele stehen müssen und dass es keinen Platz für sie gibt, um zu sitzen. Und dann heute ist es heiß und es ist wohl am heißesten. Und wir haben ungefähr 100% Feuchtigkeit, so ungefähr 100%, 100 Grad. So, es ist sehr dumpf und heiß. Und ich habe dann bekannt gegeben, dass heute Morgen für diese Heilungsversammlung, unterbricht dann, der Grund, dass ich Heilungsversammlung, dass ich so hingestellt habe, ist, weil ich habe mein Glaube gesetzt auf das, was er verheißen hat. Seht ihr? Nun, ich kann nicht sagen, dass er es tun wird. Aber ich glaube, nachdem wir sein Wort gehört haben, und wir unser Glauben darauf gegründet haben, was er verheißen hat, dass wir ein Recht haben, um seine Heilungsverheißung in Anspruch zu nehmen. Genauso wie wir das auch tun mit seiner Verheißung in Bezug auf die Rettung. Also diese paar Anfragen. Ich weiß nicht, ob die Rekorde eingeschaltet sind für dieses oder nicht. Also es würde gut sein, gut. Und ich denke, es ist auch schon richtig für die, die draußen sind, dass die Öffentlichkeit dieses hört. Also hier kommt eine Anfrage. Die Anfrage lautet, hast du geweissagt, dass 1 Million Neger getötet werden, und dann unterbricht er, oder hast du das nur bekannt gegeben, dass dieses Geschehen passieren würde? Dann kommt die Antwort. Nun seht ihr, ich habe euch immer gebeten, sehr auf der Hut zu sein, in dem, was ihr zuhört. Seht ihr? Es gibt auch so vieles davon, was einfach die menschliche Seite ist. Aber immer, wenn irgendetwas hervorgeht, dann wird es ausgesprochen, wird auch so spricht der Herr, sogar mit Visionen oder so irgendetwas. Die Vision auf dem Podium in der Versammlung, die tut ihr selbst. Das ist Gott nicht, das seid ihr. Seht ihr? Gott produziert jene Vision nicht. Das tut ihr selbst durch euren Glaube in diesen göttlichen Gabe. Wie diese Frau, die sein Gewand anrührte, und er wusste nicht, wer sie war oder was verkehrt mit ihr war. Das tat sie selbst. Seht ihr? Nun, das war nicht so, spricht der Herr. Es war aber so, spricht der Herr, als Jesus antwortete und ihr sagte, dass ihr Glaube sie gerettet hatte. Aber seht ihr, ihr habt diese Dinge im Auge zu behalten. Nun, ich redete damals von Martin Luther King, von dieser großen Katastrophe, die sie hatten im Süden mit diesen farbigen Menschen. Ich sagte, wenn diese Menschen Sklaven wären, dann würde ich meine Gemeinde mitnehmen und nach dem Süden gehen, um diese Leute aus der Sklaverei herauszuhelfen. Ganz gewiss würde ich das tun. Weil Menschen haben sie zu Sklaven gemacht, nicht Gott. Wir sind alle von einem Bluten. Und wir kommen alle von einem Baum. Und das war von Adam. Gott hat von einem Blute alle Nationen gemacht. Und ob wir nun unsere Farbe braun oder schwarz oder gelb oder rot oder was sie auch sein möge, wir sind alle Geschöpfe von dem Allmächtigen, seht ihr. Und so sollte es keine Unterschiede unter uns geben. Nun, die Frage dort unten ist die Rassetrennung in der Schule. Nun, ich war selbst dort bei diesem ersten Aufruhr und ich hörte es, so ich weiß, wovon ich rede. Die farbigen Leute haben feine, schöne Schuhe, so dann und wann besser als die andere Schule. Zum Beispiel in Schriefport haben sie schönere Schuhe, dann die Weißen haben. Aber es ist die Idee, womit irgendjemand sie inspiriert, dass sie hingehen sollte und sich mischen sollte. Nun, ich denke, das würde auch richtig sein. Aber solange als es Leute gibt, die dagegen protestieren, diese südlichen Leute, was macht es dann auch überhaupt aus, ob man das tut oder nicht? Und ich denke, dass Martin Luther King vom kommunistischen her inspiriert ist. Und das ist, was ungefähr 1 Million Leute absolut zu einem Todesfall führen wird. Seht ihr? Nun, ich sage nicht, dass der Herr mir das gesagt hat. Ich glaube das, seht ihr? So, ich glaube, dass das nicht getan werden sollte. Und ich denke, dass sie Christen sein sollten und einander als Brüder anerkennen sollten. Und aber ich denke einfach, weil diese Vereinigten Staaten, diese Regierung sagt mir zum Beispiel jetzt, dass ich sogar keinen Scheck unterschreiben kann, die mir persönlich gegeben ist, auf mich persönlich ausgestellt worden ist. Seht ihr, das sind die Rechte, die von der Verfassung her mir gegeben sind, die von mir genommen werden. Aber was kann ich da unternehmen? Einfach weitermachen, das ist alles, seht ihr? Und es muss jetzt erst durch ein anderes System hingehen, bevor ich als Bürger von den Vereinigten Staaten mir ein Scheck bar auszahlen lassen kann. Muss es erst durch diese Gemeinde hindurchgehen, sonst kann ich ihn nicht bar auszahlen lassen, seht ihr? Und das ist nicht richtig, das ist sogar verfassungswidrig. Aber was soll ich da unternehmen? Es gibt einfach nichts zu tun. Dieser Steuerbeamte hier unten ist derjenige, der mir gesagt hat, dass ich das nicht so machen kann. So, gut, das ist es. Nun, wenn es so ist, dann lass das einfach so laufen. Und ich denke, das ist ungefähr die gleiche Sache. Meine farbigen Brüder und Schwestern im Süden sollten nicht mit Waffen gegen ihre Brüder angehen und solche Sachen, wie sie das bei dieser kleinen Sache dort unten haben. Oh, was macht es überhaupt aus, zu welcher Schule du gehst, dies oder jenes? Ich sah eine feine, farbige Dame an jenem Morgen dort, als sie diesen Aufruhr dort hatten in Schriefbord. Und es gab auch einen alten, farbigen Prediger dort. Und der sagte immer zu dem Militär, er sagte, lass mich doch zu ihnen reden. So, er war ein gottesfürchtiger alter Mann. Und er stand dort und er sagte, ich habe mich noch niemals wegen meiner Farbe geschämt. Er sagte, mein Schöpfer hat mich das gemacht, was ich bin, und ich habe mich noch nie deswegen geschämt, aber nur bis heute Morgen. Und sagte er, als ich euch, meine Leute, sich so benehmen sah, er sagte, habe ich mich geschämt, ein farbiger Mensch zu sein. Aber da gab es dann Militär und wurde herbeigerufen und hat ihn niedergeschrien. Und dann irgendeine feine, gebildete, fein aussehende Dame stand dort auf, hochintelligent. Und sie sagte, nun das Erste, ich möchte, dass meine Kinder nicht gelehrt werden von einer weißen Frau. Und sagt sie, weshalb? Sie sagte, weil sie würde nicht das Interesse von meinen Kindern vertreten, so wie ein farbiger Lehrer das tun würde. Und sagte sie, aber schau doch unsere Schule hier an. Wo schreit ihr eigentlich über? Sie sagte, wir haben Swimmingpools, wir haben alles in unserer Schule und das haben sie dort nochmal gar nicht, sagte sie. Nun, und was schreit ihr dann? Aber dann haben sie sie auch wieder niedergeschrien, seht ihr? Es ist alles inspiriert von dem Falschen her, seht ihr? Diese Leute. Und das ist der Grund, dass ich das sage. Nicht, dass es irgendeine Weissagung in Bezug auf diese Dinge gibt. Ich habe in diese Dinge nichts vom Herrn. Also seid euch jetzt sicher, dass wenn ich irgendetwas sowas vom Herrn sage, um es euch zu sagen, dann ist es immer, unterbricht dann, also ich bin es, der jetzt redet, seht ihr? Aber wenn er spricht, dann sage ich, das bin ich nicht, das ist so spricht der Herr. Und dann kann ich es nicht sagen, es sei denn, dass er es mir sagt. Ich könnte auch ganz und gar verkehrt sein in meinen Gedanken in Bezug auf Martin Luther King. Ich weiß es nicht, ich könnte es nicht sagen, aber das ist meine Meinung. Alles, was irgendeinen Kummer verursacht oder immer eine Unruhe verursacht, das sind diese Dinge, die sein sollten in diesen letzten Tagen. Es ist alles vom Satan inspiriert, um unser Gemeinwesen zu zerbrechen. Und was wir auch haben werden, alles, was so aufsteht. So, ich bin für diese Leute dort unten, dass ihr niemals denkt, dass ich nicht dafür bin. Ich bin für Freiheit und für alles, aber diese Menschen sind nicht in der Lage, habe nicht diese Situation dort unten jetzt. Aber was es bewirken wird, ich glaube, es wird wieder eine Revolution anfangen, wenn irgendeiner das nicht aufhält. Seht ihr, die Kommunisten arbeiten unter den Menschen. Ich war in Afrika, als sie genau das Gleiche taten, seht ihr? Und ich weiß, dass es auch kommunistisch war, dass die unter diesen farbigen Menschen kamen und sagten, oh, ihr seid dieses und jenes und ihr seid das und dies. Und das Erste, weißt du, das war die Ursache, dass Tausende von denen getötet wurden. Und wo sind sie hingekommen? Nirgendwo. Einfach nirgendwo. Seht ihr? Und ich liebe menschliches Leben. Lasst uns dem Herrn dienen. unser Königreich ist von oben. Nichts von diesen Dingen hier. Und solange als wir essen und trinken und das alles haben können, was wollt ihr noch mehr? Seht ihr, ich weiß, was es sein könnte oder wie es dann wird. Und ich bin mir im Klaren darüber, dass das einfach Kummer verursacht. Und nun ist hier noch eine andere Anfrage. Und sie lautet so. Als Johannes der Täufer Jesus begegnete, seht ihr, warum sagte er, so geziemt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen? Was bedeutet das? Dann kommt die Antwort. Ja, ich erinnere mich noch an Dr. Roy Davis, einen persönlichen Freund von mir, der mich das einzige Mal getauft hat, dass ich getauft worden bin. Und er sagte, dass Johannes Folgendes meinte. Ich erinnere mich das noch von seiner Lehre. Er sagte, Johannes wusste, dass er selbst noch niemals getauft worden war. So, Johannes gewährte Jesus, ihn zu taufen. Aber ich bin der andere Meinung als dieser große Doktor dort. Nicht um zu widersprechen, sondern um die Wahrheit möchte ich Folgendes sagen. Nein, da gab es zwei Männer, die zwei Führerleiter von der Stunde, der Messias und sein Prophet, und die begegneten sich im Wasser. Nun bedenke, Johannes taufte nicht zur Vergebung der Sünde, sondern zur Buße. Nicht zur Vergebung der Sünde, weil das Opfer war noch nicht gebracht worden, seht ihr, es gab noch kein Opfer. Aber das Opfer kam zu ihm in das Wasser. Und nun beachte, Johannes schaute auf und sah Jesus und er sagte, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, so warum kommst du zu mir? Jesus sagte, lass es so sein. Und so war es. Lass es so sein. Denn so geziemt es uns, so passt es uns, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Denn Johannes war ein Prophet, auf den das Wort des Herrn kommt, es kommt nur zu den Propheten. Johannes war ein Prophet und verstand, dass der das Opfer war. Und in Übereinstimmung mit dem Gesetz muss das Opfer immer gewaschen werden, bevor es dargereicht wird. Und das ist der Grund, dass er ihn taufte, seht ihr? So sagt er, es geziemt uns so, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das Opfer, und das war er, musste im Waschbecken gewaschen werden, bevor es als Opfer dargereicht wurde. Und Jesus war das Opfer. Und Johannes wusste das. Und er wusste, dass er gewaschen werden muss, bevor er dargereicht wird. Und dann sofort danach wurde er auch der Öffentlichkeit dargereicht, auf der Probe gestellt zu werden. Und war das Opfer für das ganze menschliche Leben. Der Herr möge euch segnen. Und nun werden wir eine kurze, kleine Botschaft haben und ich vertraue, dass der Herr uns seine Gesegnungen gewähren wird. Nun, wahrscheinlich, wenn ich zurückkehre, also ich fahre in diese kommende Woche weg, um die Kinder mitzunehmen auf einen kleinen Urlaub in den Bergen. Und dann, wenn ich rechtzeitig zurückkehre, dann möchten wir auch nächsten Sonntagmorgen sprechen, wenn Gott es erlaubt und der Prediger hier auch. Ferner werden wir euch diese Woche wissen lassen, ihr, die ja von außerhalb seid, mit einem Brief. Und ich möchte dann von dem Thema reden, warum wir genau die Dinge glauben, die wir glauben von Christus. Warum es auf diese Art und Weise sein muss und es nicht auf eine andere Art und Weise sein kann. Seht ihr? Und es auch beweisen anhand der Schrift. Nun, dies alles, so der Herr will. Wenn ich es nicht tue, dann werde ich versuchen, euch in diesem Winter oder nächsten Sommer zu besuchen oder wenn wir zurückkommen können, wenn der Herr verzieht. Und wir gehen jetzt wieder nach Hause, nach Arizona, sodass wir die Kinder in die Schule bringen können. Nun, heute Morgen, gerade bevor wir für die Kranken beten, möchten wir einen Abschnitt lesen aus dem Wort Gottes, wovon wir wissen, dass ohne dieses Wort es unmöglich ist, also dass nichts unternommen werden kann. Und nur das Wort kann diese Segnung hervorbringen, worum wir bitten für die Kranken und Beladenen. So, ich möchte jetzt einige Verse lesen aus 1. Petrus, aus dem 5. Kapitel, und wir fangen an mit dem 1. Vers. Und da heißt es: Die Älteste, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leide des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führet, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht auf die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Erzhirten offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Gleicherweise, ihr Jünger, seid den Eltern unterwürfig. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werfet. Denn er ist besorgt für euch. Das war Vers 7, dieser letzte Vers. Dann geht es weiter in Hebräer, 2. Kapitel, da lesen wir folgende Worte. Nun, ich ziehe heraus als Text, werfet eure Sorge. Und mein Text ist, er sorgt, oder sorgst du? Jetzt möchte ich noch dieses Teil lesen, während wir 2. Hebräer aufschlagen, dass ihr die richtige Bedeutung von diesen Worten sehen möget. Also, was diesen Text bedeutet. Und dort lesen wir Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen, welche den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben, indem Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Ich möchte als Thema hier benutzen, hieraus, er sorgt, oder sorgst du? Als er hier auf Erden war, hat er sich um die Menschen gesorgt. Dieser Gedanke kam in meine Gedanken gerade, bevor ich jetzt reden oder bete für die Kranken. Und ich wusste nicht, dass wir irgendeine Gebetslinie oder was für eine Gebetslinie wir hier haben würden. Nun, erstmal, um uns an diese Sache ranzumachen, die Versammlung muss gesalbt sein mit Glauben. Also ihr, wenn ihr keinen Glauben habt, dann braucht ihr auch gar nicht zu kommen, dass für euch gebetet wird. Weil man braucht dazu euer Glauben zusammen mit meinem Glauben, mein Glaube, um ihn zu glauben, und euren Glaube, um ihn zu glauben. So, vergesst dieses nicht, während wir nun weitermachen. So, wir haben irgendetwas ganz deutlich zu haben, also mit einem Beweis meine ich zu haben, dass wir unsere Glaube gründen können auf dem, was wir versuchen zu tun. Weil wenn ein Mensch sich an irgendetwas ranmacht, das er tun möchte, und kein ausreichender Glaube hat, dann ist der Fehlschlag schon einprogrammiert. Aber wenn du dich ranmachst mit ausreichendem Glauben, dann ist einfach ein Erfolg inbegriffen. Wenn es in Übereinstimmung ist mit Gottes Willen und auch der Absicht, es zu tun. Nun, ich dachte darüber nach, dass er sorgt. Gestern Abend auf irgendeine Weise, ganz merkwürdig, wurde ich geführt durch den Heiligen Geist. Als ich wartete auf einige Männer, die herkommen sollten, um Bruder Wood zu helfen, ein Wohnwagen, den er gebaut hatte, auf einen Lastwagen zu heben. Nun, ich weiß nicht, warum ich versuchte, meinen guten Freund Bruder Evans zu finden, wenigstens als ich anfing, auf die Hauptstraße zu fahren. Nun, meine Frau und meine Familie saß hinten und wissen, dass das wahr ist. Ganz merkwürdige Weise, auf irgendeine Art, drehte ich und ging zurück zu diesem Grundstück, zu einem Motel. Und oh, wie wurde mein Herz erbebt, als ich viele von meinen Freunden dort versammelt sah, nach ungefähr 2 Minuten. Also, sie versperrten sogar den Weg. Die Autos konnten nicht mehr vorbeifahren. Richtige Freunde, die hunderte Meilen gefahren waren von Georgia, von Tennessee, von Alabama und von der ganzen Gegend, um den Dienst zu hören. Und dann kam mir folgender Gedanke. Ja, was sollte ich diesen Menschen sagen, wenn ich doch weiß, dass ich am Tage des Gerichts ich mich zu verantworten habe für das, was ich ihnen sage. Und ich auch bin ein großer Liebhaber von dem Leben, das kommt. Und ich möchte dort auch sein. Und dann merkwürdigerweise fuhr ich zu einer Stelle, zu einem Platz, wo ich wendete. Und statt dass ich rumfuhr, drehte ich ganz. Dabei fielen die Lichter vom Auto auf 2 liebliche Paare da draußen, 2 feine junge Damen, die gerade 2 feine junge Prediger geheiratet hatten. Und der Satan hatte, nachdem er gesehen hatte, dass einen von diesen schon einen gefestigten Dienst hatte, und dann unterbricht er, und hat seinen Lebensbegleiter, seinen Lebenspartner hier direkt zu diesem Altar geführt. Und die waren ganz glücklich auf ihrer Hochzeitsreise, aber der Feind sprang auf diesen jungen Mann. Und ich sage dieses, um zum Ausdruck zu bringen, was ich sagen möchte, sorgt er auf irgendeine Weise, wohl mit einem Glaube, das einfach kein Nein hinnimmt, kehrte sie zurück hierher. Und sie waren, das wusste ich, ganz im Osten, irgendwo auf ihrer Hochzeitsreise. Sie kehrten zurück und saßen dort und warteten. Und ich kam herein und dieser fein, hübsch aussehende junge Mann, also seine Frau saß draußen und weinte. Also sie und ihren kleinen Partner. Und der andere Mann, der andere Bruder, kam her und rannte her. Und der ist ein Freund von diesem jungen Mann, und er sagte, oh Bruder Brennan, das und das ist geschehen. Und ich ging dorthin und sah diesen hübschen jungen Mann dort sitzen, einfach in der Blüte von seinem Leben, eine Führerpersönlichkeit, und er saß dort, und Satan hatte ihn gebunden. Er hat es gar nicht bemerkt, aber ich nahm mit meiner linken Hand seine Hand, seine rechte Hand also, um zu sehen, ob irgendeine Krankheit ihn plagte. Aber es war gar kein Anzeichen von Fibrieren. Und ich war direkt aus dem Zimmer gekommen vom Beten und Fasten und Warten auf den Herrn. Und die Salbung des Heiligen Geistes war dort. Und das ist auch der Grund, warum es alles so geführt ist. oder warum er uns führt, seht ihr? Und dann sah ich diese Schatten von Dunkelheit über ihm. Aber ich habe überhaupt nicht gesagt, was ich tat. Aber in wenigen, dann einige Augenblicke war alles weg. Die Kälte von seinen Händen war weg und er jubelte und pries Gott. In nur einige Minuten fand er sich selbst wieder. Seht ihr, wie Satan doch versucht hatte, diesen jungen Mann durcheinander zu bringen, indem er ihm irgendein Komplex vorhielt, was abgebaut werden sollte oder was er von damals her gebaut, aufgebaut hatte, wovon der Heilige Geist auch wusste, und ich sah es durch die Vision des Herrn, aber Gott kümmerte sich um diesen Mann. Gott hat sich um diesen jungen Mann gekümmert, gesorgt. Und als ich vor einige Augenblicke herkam, da war eine Dame, ich sah sie gerade dort in dem Gang sitzen, und sie hat sich auf irgendeine Weise noch einen Sitz besorgt und hat sich hingesetzt. Sie sagte, Bruder Brennan, 9 Jahre habe ich versucht, dich zu fassen zu bekommen. Und sie sagte, ich bin so verzweifelt. Und ich bin hier immer spät und dann kann ich sogar keine Gebetskarte bekommen, um in der Gebetslinie zu kommen. Natürlich, Billy hat auch seine Anweisungen. Und nämlich, dass ich nicht belästigt werde. Und er führt mich hinein und bringt mich auch wieder raus. So, du sollst nicht allzu streng mit Billy umgehen. Er hat eben diesen Auftrag von dem Vorstand, um dies zu tun. Und wenn er das nicht tun würde, dann würde ich nicht imstande sein, um zu einer Gebetslinie zu kommen oder hier reinzukommen. Ihr seid euch doch im Klaren darüber, dass das so ist. Man hat eben ein System zu haben in allem, was du tust. Wir müssen das so haben, so er ist es, der sagt, nun komm Vater und beeile dich und folgendes, seht ihr? So, diese Dame kam aber doch zurück und sie sagte, Bruder Brennan, nur ein Wort. Und während sie dort standen, brach eine Vision über diese fein aussehende junge Dame und ich sah, dass ihr Herz brannte. Und sie versuchte zu arbeiten, um einen Lebensunterhalt zu haben. Und eine große Sache ist damals geschehen, ganz weit zurück in der Zeit von ihren Eltern. Und dies alles hatte diese große Sache verursacht, dass das mit ihr passiert war. Und der Herr Jesus offenbarte es und zeigte, was es war, und dort in einem Augenblick Zeit wurde es von der Frau weggenommen. Und sie ging umher und jubelte oder freute sich, und jetzt sitzt sie dort in der Versammlung, jetzt direkt bei uns und freut sich mit Tränen in ihre Augen. Sie wischt sich jetzt die Augen. Wusste, dass es die Wahrheit war und dass die Sache dann bekannt gemacht worden war. Und diese arme, kleine, neurotische Frau, sie war so nervös, dass sie nicht mehr wusste, was sie mit sich selbst anfangen sollte und dachte schon, dass es alles aus mit ihr war und dass es keinen Heiligen Geist gab und dass dies ihr letzter Tag war. Und sie hatte 9 Jahre versucht und sie war jetzt am Ende von ihrer Verzweiflung. Aber es war Gott, der sich um diese kleine Frau kümmerte, um diese Frau, warum sich niemand kümmerte. Seht ihr, was eine Zeit. Er kümmert sich, er sorgt sich. Als er hier auf Erde war, wie ich schon sagte, hat er sich so um die Menschen gesorgt, bis dass er sogar ihre Krankheiten heilte, ihre Herzen tröstete und ihnen sogar sagte von einer Stelle, wo er hingehen würde, um die für sie vorzubereiten und dass er wieder zurückkommen würde, um sie zu sich selbst zu empfangen. Er sorgte sich um sie und beachte, er sorgte sich so sehr, dass als er wusste, dass er von hier gehen musste, um diese große Sache uns zu bringen, sagte er, ich werde euch nicht ohne Trost lassen, aber ich werde den Heiligen Geist senden und er wird sich weiter kümmern um meine Sorge für euch, bis dass er zurückkehrt. Es gibt keinen, der sich so kümmert wie Jesus. Und er wusste auch, dass sein Leib als Hohepriester in ein Vermittlerarbeit, die er jetzt tut, dass dieser Leib muss fortwährend in der Gegenwart von Gott sein, um Vermittlung zu tun, dass Gott nicht die Sünde von dem Sünder sieht. Er sieht nur das Blut von seinem eigenen Sohn. Und weil er dieses wusste, sandte er den Heiligen Geist, um weiterhin sein Volk zu trösten. Also sorgt er, ganz gewiss sorgt er. Nun, er sollte weiter sich sorgen um die Menschen, sein Volk hier auf Erde. In der gleichen Weise, wie er schon für sie sorgt, als er hier war. Weil er sagte in Johannes im 15. Kapitel, wenn er vielleicht, ich habe hier die Notiz aufgeschrieben, diese Schriftstelle, worauf ich mich beziehe, in Johannes 15, Vers 26 und 27, ich sehe nämlich, dass viele von euch die Schriftstelle aufschreiben, so, vielleicht sollte ich dieses hier von der Schrift zitieren, wenn ihr es nicht weiß, das tue ich schon viele Male, also ich schreibe die Schriftstelle hier auf, und dann weiß ich eben, wovon ich hier rede, weil es ist immer im Wort des Herrn, seht ihr? Er sagte, wenn der Heilige Geist gekommen ist, den der Vater in seinem Namen senden würde, dann würde er von ihm Zeugnis ablegen. In anderen Worten, er würde das gleiche Ding tun, was er tat. Der Heilige Geist wirkt durch ein Tabernakel, das er geheiligt hatte, und würde das gleiche tun, was er tat. Nun, was sollte das für uns tun? Dann wissen wir, dass wir direkt unter uns diesen gleichen tröstenden Herr Jesus haben in der Form des Heiligen Geistes. Ein anderes Amt, worin Gott selbst arbeitet. Er war ein Trost für Israel, als sie aufschauen konnten und die Feuersäule sehen konnte und den Propheten reden hören konnte, die Worte, die wahr waren. Und Gott bestätigte es. Das war ihr Trost. Er war auch ein Trost, als er hier auf Erden war, als Mensch, Gott Fleisch gemacht. Gott, der sich selbst darstellt und sich selbst zum Ausdruck bringt durch einen Menschen, Jesus Christus, der verhieß, dass die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Und ich werde zum Vater gehen und werde den Heiligen Geist zurücksenden und der wird mich sein in Geistform und ich werde bei euch sein und in euch wohnen und die Dinge, die ich hier getan habe, wird der Heilige Geist wieder tun in meinem Namen, wenn er kommt. Seht ihr? Und das ist der Grund, dass er sagte, dagegen zu reden, nun, nachdem die Versöhnung schon getan worden ist, gemacht worden ist, das wäre eine unverzeihliche Sünde, das ist die Lästerung des Heiligen Geistes. Und er würde es auch in der gleichen Weise tun, so dass wir wissen, ob es ein Trost ist, die vom irdischen Standpunkt kommt, und dass wir wissen, ob wir getröstet werden von einer irdischen Person, die vielleicht seine Arme um uns legen kann und uns umarmen kann und uns ein bisschen gutes Gefühl geben kann oder von irgendeinem theologischen Ausspruch oder von irgendeiner Denomination, die sagen würde dann, nun, du gehörst jetzt zu uns und wir haben es. Und nun gehörst nicht mehr zu denen allen, weil sie haben es nicht. Oh, ganz gewiss hat er dieses fest und direkt gemacht oder ausgesprochen. So hat er gesagt, er wird reden in meinem Namen und die Werke, die ich tue, wird ihr auch tun, wenn er auf euch ist. Seht ihr? Er wird trösten in der gleichen Weise, indem er alle eure Sünde vergibt, alle eure Krankheiten heilt und zu uns redet von der Trost des Königreichs, das kommen wird. Seht ihr, Er bewies sich selber unter uns als der Gott, der sich selbst unter uns bewies durch Jesus Christus. Und in 2. Timotheus, in 1. Timotheus 3, Vers 16, da steht es so geschrieben, die Erkenntnis von Gott, folgendes, denn ohne Widerspruch sind wir im Klaren darüber, dass dieses das große Geheimnis der Gottseligkeit ist. Denn Gott wurde manifestiert im Fleische. Wir sahen Gott im Fleische. Das war Gottes Trost, zu wissen, dass er so sehr kommen würde, dass er so sehr um uns sich sorgen würde, bis dass er einer von uns werden würde. Gott manifestiert im Fleische. Nicht einfach eine andere Person, aber Gott selbst. Und nun, um noch einen Schritt näher ranzugehen, er sendet den Heiligen Geist, um sich um unsere Trost zu kümmern. Und er bleibt in uns. Oh, er kümmert sich, er sorgt sich. Nun, wir müssen auch noch zu einem anderen Teil der Schrift hier gehen, oder eine andere Gedanke bringen, um dies zu unterstreichen. Bevor ich das tue, möchte ich vielleicht Folgendes sagen. Nicht jedermann hat diese Tröster. Sie haben es nicht. Sie haben es nicht. So, der Grund, dass sie ihn nicht haben, ist, weil sie ihn nicht annehmen. Er ist für sie, aber sie nehmen ihn nicht an. Nun, ich hoffe, dass ihr geistlich genug seid, um zu lesen, was ich sage. Seht ihr, ich spreche jetzt zu einer Gruppe von Leuten, wofür in einigen Augenblicken gebetet wird. Und wir haben diesen Trost in dem Heiligen Geist, der zum Trösten gesandt worden ist. Aber alle Menschen wollen das nicht aufnehmen. Sie glauben nicht dran. Seht ihr? Nun, um das zu tun, sammeln sie sich Trost von irgendeiner anderen Quelle oder auf irgendeinen anderen Weg. Wenn sie Gottes vorhergesehene Tröster nicht annehmen, dann besorgen sie sich irgendeinen anderen Tröster, seht ihr? Weil sie können nicht leben, ohne dass irgendetwas da ist, wofür sie leben. Nun, ich hoffe, dass in jeder von euch das mitbekommt, ganz besonders ihr Leute, wofür gebetet wird. Für solche, die ungetröstet sind heute Morgen, mit vielleicht vielen Kummer, woran Ärzte nichts tun können. Und wir glauben, dass die Ärzte Menschen helfen. Ich glaube, dass Gott heilt durch Medizin. Gott heilt durch Chirurgie. Gott heilt durch Verständnis. Gott heilt durch Liebe. Nur ein bisschen Liebe hat eine große Auswirkung. Lass nur irgendjemand aufgedreht sein oder durcheinander. Zeige ihnen nur ein bisschen, dass du für sie sorgst. Seht ihr, Gott heilt durch Liebe. Gott heilt durch Gebet. Gott heilt durch Wunder. Gott heilt durch sein Wort. Gott heilt. Von welcher Quelle es auch ist, Gott heilt dadurch. Es ist Gott, der heilt. Denn er sagte, ich bin der Herr, der heilt alle deine Gebrechen, alle Krankheiten. So, es sollte alles zusammenarbeiten. Und Männer in verschiedenen Diensten sollten zusammenarbeiten dafür, seht ihr. Aber sie tun es nicht, weil so dann und wann ist es ihnen untersagt, irgendein bestimmten Stand auf Gottes Wort einzunehmen, um ihre bestimmten Denominationen, die ihnen das nicht erlauben, zu tun. Aber das hält die Wahrheit nicht auf, geht genauso weiter, Gott heilt genauso. So, sie versuchen Trost von irgendeiner anderen Quelle herzuholen. Lasst uns erst von der Seele hier reden. Wir finden heraus, dass viele Menschen versuchen Trost zu finden im Trinken. Wisst ihr, wir haben ein Gerede, was so ziemlich jetzt unter uns bekannt ist heute, dass viele Prediger trinken so dann und wann, bevor sie zum Pult gehen. Eine schwere Berauschung. Also es ist bekannt, dass man Prediger auf dem Podium sieht, die sogar hin und her wanken unter dem Einfluss von Alkohol, von Likör. Das sollte nicht sein, das sollte nicht sein. Und deswegen verurteilen wir so manchmal solch einen Mann, wenn wir vielleicht das auch nicht tun sollten. Wir sollten mal herausfinden, was eigentlich der Kummer ist. Viele von denen wurden bekehrt von Alkohol. Und wir finden heraus, dass wenn sie in diesem Zustand sind, dass es auch eine Schande und ein Schmach ist. Aber es ist nicht mehr Schmach, dann wenn wir stehlen oder lügen oder nach Frauen gelüsten würden. Oder irgendeine andere Sache, die unter den Geboten fallen. Seht ihr? Und vielleicht ist ein Mann auch sehr leidenschaftlich veranlagt geboren. Und er sieht dann diese moderne Striptease, diese nackte Frau auf der Straße. So hat er fortwährend Kummer, seht ihr? Wenn ein Mann so geboren ist, nun, was er tun sollte, der Prediger, der trinkt, oder die Frau, die raucht, oder sie sind unmoralisch gekleidet. Versuche ihr Trost daher zu holen, dass sie so gut gebaut sind. Sie möchte damit Männer veranlassen, sie anzuschauen. Es gibt keinen anderen Grund. Sie ist teilweise irrsinnig, seht ihr? Denn keine vernünftige Frau würde auf die Gedanken kommen, sich auszuziehen vor Männern. Eine vernünftige Frau, die normalen Verstand hat, seht ihr? Da gibt es überhaupt keinen Grund dazu. Aber seht ihr, sie versucht das zu tun, also diese jungen Mädchen heute versuchen das da draußen zu tun auf der Straße und sie sind wirklich, nun bitte verzeih mir diesen Ausdruck, aber bedenke, dieses Band geht nicht nur an euch Leute hier, es geht um die ganze Welt, seht ihr? Aber eine Frau, die ihre Kleider auszieht, sollte wissen, dass das noch heißer ist. Sie wandelt da draußen in der Sonne nackt und wandelt da draußen mit nur etwas Kleidung an. Ja, was ist eigentlich kühler? Die Indianer dort, die Papagos und Navajos, die Papagos ganz besonders, dort in der Reservation, diese Frauen gehen hinaus und haben dann eine Decke von Seemannsgarn um sie herum und sitzen dann in der Sonne, um kühl zu bleiben. Warum? Nun, sie transpirieren und die Wind bläst dann und das zusammen macht eine Klimaanlage, seht ihr? Und diese Frauen haben wirklich keinen anderen Grund, unterbricht dann, sie wissen es nicht, sie sind sich selbst nicht im Klaren darüber. Ich sage nicht, dass sie das tun, viele von denen sind feine Frauen und ich sage dieses auch nicht, um grob zu sein, ich sage dieses nur, um zu versuchen, sie aufwachen zu lassen, seht ihr? Es ist nur der Satan. Ihr wisst, dass der andere Sexe, der männliche Sexe, schaut so etwas an. Und es hat solch einen Einfluss auf sie, bis dass ihre Reife quietschen und sie pfeifen. Ja, warum tun sie das? Die Frauen tun dieses, um die Männer das tun zu lassen. Warum gehen sie dann hinaus, wenn der Tag am heißesten ist, um 4 Uhr am Nachmittag, um das Gras zu mähen, wenn die Leute doch von der Arbeit nach Hause kommen und solche Sachen. Es zeigt einfach, dass es ein Geist des Irrsinns ist. Und ich weiß, viele von denen haben ein IQ, das ist so der Intelligenzgrad, das Millionen Male höher ist als das, was ich habe. Aber ich prüfe dein IQ anhand von den Worten Gottes. Und dann sehe ich, was dabei rauskommt. Seht ihr, dieses moderne IQ, also die Frucht und der Beweis davon, sieht man im Leben. So, sie versuchen daraus Trost zu finden. Viele von denen sagen, aber das tue ich nicht. Aber du kleidest dich so anziehend, bis dass sie einfach versuchen, moderne Frauen zu sein, als die, wo neben sie sitzen am nächsten Morgen in der Kirche, in der Gemeinde. Versuche, einen besseren Hut zu tragen, bessere Kleidung zu tragen, weil du dir das leisten kannst. Siehst du? Seht ihr, oh, die Sünde reicht weit. Und sie versuchen, Trost zu finden in solche Dinge. Und sie haben, ja, es ist solch eine Sache geworden, bis dass die ganze Nation oder die Nation als Ganze davon getroffen ist. Nicht nur die Nation, aber die Welt als Ganzes ist davon getroffen. Viele Dinge könnten hier gesagt werden. Aber um Zeit zu sparen, also die Heilungsdienst kommt noch. Oh, ich könnte sehr ausgiebig sein in diese Dinge, aber ich werde das nicht sein, ich möchte das nicht sein. Aber ich bin ganz sicher, dass ihr schon versteht, was ich meine. Dieses hat auch die politische Welt getroffen, das politische Leben, das soziale Leben, die Moral von der Nation, von den Menschen um die ganze Welt herum. Es ist alles zu einer Stelle gekommen, dass sogar ein Mensch Politiker sein möchte, nur um den Namen zu haben, Politiker zu sein. Hat eben viel Geld und kann alle diese Stimme auf sich ziehen und kann diese Maschinen anmieten, um das zu tun und so weiter, nur um den Namen. Millionen und Millionen Dollar wert, seht ihr, nur um den Namen zu haben, ein großer Politiker zu sein. Nun, jetzt ist genug davon gesagt und ihr wisst ja schon, wovon ich rede. Und das gesellschaftliche Leben, die Menschen versuchen sich irgendwie zusammenzutun in diesem irrsinnigen gesellschaftlichen Leben. Sag mir nicht, dass die Welt nicht irrsinnig ist, so wie sie tut. Ganz gewiss ist sie das, bestimmt. Es ist eine erotische Welt. Und die Gnade Gottes ist der einzige Weg, dies alles zu entrinnen. Beachte, in diesem gesellschaftlichen Leben sind die Menschen zu einer Stelle angelangt, dass sie sich zusammentun in kleine Clans. Und sie gehen dort hinein und dann denken sie, wir sind eine bessere Gruppe als die andere. Seht ihr? Und so wird es einfach getan. Und es ist die Moral, es hat auch die Moral berührt von den Menschen. Bist das ehrlich, Freunde? Ich glaube so gar nicht, dass die Welt, dass das Wort Moral unter 90% von den Menschen von diesem Land anerkannt wird. Sie wissen so gar nicht, die Welt nämlich, was das Wort Moral bedeutet. Es ist ihnen abhanden gekommen. Und es ist so trickreich geschehen. Satan ist sehr listig, seht ihr. Und er tut es so leicht, so listig, nur ein ganz kleines bisschen hier und ein ganz kleines bisschen dort und dann lässt er so. Und hat eine ganze Menge Zeit, so er macht ein kleines bisschen hier und noch ein kleines bisschen hier und weißt du, dass die Leute kommen dann allmählich hinein. Was würde damals mit einer Frau geschehen sein, als ich noch ein Junge war von 16 Jahren, wenn sie auf der Straße gegangen würde, wie sie heute diese Striptease gehen. Man hätte sie ins Gefängnis gesperrt. Gut, wenn es damals verkehrt war, dann ist es jetzt auch verkehrt, seht ihr? Aber seht ihr, der Satan fing einfach an, die Rücken abzuschneiden und immer höher und höher. Und es wird geschehen, dass irgendjemand wird etwas entwerfen, was ein Bikini noch übertrifft oder wie er das nennt. Also ein Feigeblatt. Denk nur daran, das ist richtig, es wird direkt dorthin zurückkehren. Und es ist praktisch jetzt schon. Und nun wir finden, dass alle diese Dinge sind, weil die Menschen versuchen Trost zu finden. Sie versuchen irgendetwas zu finden, das, aber bedenke, dein Trost ist deine Religion. Und du machst diese Dinge zu deiner Religion. Seht ihr? Welch ein Jammer, wenn man bedenkt, dass der Tod direkt vor dir liegt. Alles dieses ist geschehen, bis dass es scheint, dass es kein solides Fundament mehr übrig ist, worauf die Nation weiterbauen kann. Aber lasst mich euch noch etwas fragen. Man kann nichts mehr glauben, kaum noch. Nur die Bibel. Wir haben noch immer Christus, dank sei Gott. Seht ihr? Du kannst nichts mehr glauben. Wenn du zum Beispiel, wenn du das Fernsehen einschaltest, wenn du so etwas hast, aber wenn du dein Fernsehen einschaltest und dann diese Werbesendungen siehst, gut, wenn eine Person versuchen würde, nur ein Hundertstel zu leben anhand von diesen Werbesendungen, dann würdest du in einer Woche sterben. Seht ihr, man könnte das nicht tun. Schon bei irgendeinem Produkt, das eine Fabrik anbringen möchte, wie dann sagen sie, dieses ist die Sache hier und diese Sache dort ist es nicht. Und es ist die gleiche Fabrik und verkauft dieses gleiche Produkt. dann kommt eine andere Werbesendung und macht dieses an dieser Seite und nicht das. Dabei ist es auch die gleiche Fabrik. Die Amerikaner fallen auf solche Sachen ein, bis das Ganze einfach faul geworden ist, bis es überhaupt keine Hoffnung mehr gibt. Niemand weiß, was er glauben soll. Aber ich möchte euch nachher sagen, was man glauben soll. Wenn ihr Trost wollt, so der Herr will. Die Menschen lügen, sie betrügen, sie stehlen, bis dass man fast eine Schuldverschreibung haben muss, wenn du $5 von irgendjemand leist. Weißt du, die Bibel sagt das auch, dass es wird keine Liebe geben in diesen letzten Tagen, als nur noch unter den auserwählten Menschen. Das ist richtig. Die Schrift spricht davon, dass der Mann würde gegen die Frau sein und die Frau gegen den Mann, die Kinder gegen den Eltern. Aber nur noch unter den Auserwählten des Herrn wird Liebe übrig sein. Die Gemeinden sind in das gleiche gesellschaftliche Leben hineingeraten. Sie brachte es in die Gemeinde hinein. Ihr gesellschaftliches Leben und ihre Politik und ihre anderen Dinge, bis dass sie eine Gemeinde haben, die so durcheinander ist, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Sie brachten die Politik in die Gemeinde. Sie brachten auch das soziale Leben und ihr soziales Leben, ihr gesellschaftliches Leben in die Gemeinde hinein. Ihre gesellschaftlichen Aktivitäten, wie Glücksspiele oder was sie es alles nennen. Und dieses Mittagessen miteinander und Tanzen und so weiter. Alles in das Haus des Herrn. Nun, das ist eine Schande. Sie sagen aber jetzt, das stimmt nicht. Das ist nur unser Nebenprogramm. Bedenke, es war auch das Nebenprogramm von Jesus, als er die Kaufleute mit ihren Kaufwaren hinausschlug und sagte, es steht geschrieben, dass das Haus meines Vaters ist ein Gebetshaus. Und ihr habt eine Räuberhöhle davon gemacht. Seht ihr? Das ist verkehrt. Und ich kümmere mich nicht darum, wo das ist. Solange die Gemeinde, unterbricht dann, die Gemeinde ist nicht so sehr das Gebäude, es sind die Leute in den Gebäuden. Und wenn die Leute teilhaben an diesen Dingen, nun, dann ist es verkehrt. Aber sie haben diese Praxis eingeführt. Nun, wir finden heraus, dass auch die Gemeinde, sie verspreche immer irgendetwas, wie auf dem Fernsehen und so weiter. Und sie bekommen nie die Sache, die sie versprochen haben. So wie ich das schon oft gesagt habe und dieses alte Wort, dieses alte Zitat, dass der Mensch preist Gott immer für das, was er getan hat und preist Gott auch für das, was er tun wird. Er schaut nämlich danach aus, was er tun wird, aber übersieht, was er tut. Seht ihr? Und da verfehlen sie es. Und so ist der Weg, dann werden sie nachher Geschichte, sind beschmutzt, seht ihr, weil sie es verfehlt haben, das Jetzige anzuerkennen. Und du kannst dann reden von dem Trost, den Christus einmal gegeben hat, und du redest von einem Trost, den er geben wird in kommende Zeiten, aber du lehnst es ab, den Trost, den er jetzt hier für dich hat, seht ihr? Und wir finden dies alles heraus, dass es alles auf dem gleichen Fundament steht. Gut. Und es ist solch eine große Sache geworden. Nun, wir finden heraus, dass sie werden. Und das hat sich sogar ausgedehnt in Pfingsten, in die Gemeinde hinein. Und es ist auch in die pfingstlichen Bereiche hineingekommen. Dass sie immer irgendetwas verspreche, das sie nie bekommen werde. Und es ist immer irgendein Mann, der irgendeine andere Sensation hat, und das tun sie, ob es nun schriftgemäß ist oder nicht, und sie versprechen irgendetwas, wohin sie nie gelangen werden, bis dass es scheint, es ist alles an einer Stelle angelangt, wo sie einfach überhaupt keinen Ernst mehr haben. Die Menschen kommen nicht mehr zu diesem Kern von dem Ernst. Sie haben verloren, also gerade das Wort Ernst hat seinen Wert verloren bei den Menschen. Oder in der Art und Weise, wie die Menschen leben, also sie haben diesen Ernst verloren, scheinen das auch nicht mehr zu verstehen. sogar in unserem Bekennen. Nun, ich möchte, dass ihr Leute, die ihr kommt, oder die ihr dieses Tonband bekommt, ich möchte, dass ihr einen Augenblick jetzt genau zuhört auf dieses Wort. Es sei denn, dass ihr tief ernst seid und ihr könnt nicht ernst sein, es sei denn, dass ihr es auch positiv versteht. Wenn du noch vermutest oder ratest oder so hoffst, dann kannst du diese tiefen Ernst nicht haben, die Gott verlangt. Glaube ist nicht, ich hoffe, dass es so ist oder es könnte richtig sein, muss aber ein absolutes Amen sein, ist dein Ultimatum und soll auch dein Absolut sein. Es ist die Sache, woran du festgemacht hast, siehst du? Und du musst dann zu deinem Ultimatum kommen, dass dies ist die Wahrheit und da ist es und es ist nichts anderes als die Wahrheit und so muss es also sein. Und wenn du dir das in deine Gedanken realisierst, dann hast du da ranzugehen von ganzem Herzen, von ganzem Leben, Seelen und Leib. Mit allem, was in dir ist. Und du verkaufst dich vollständig daran aus. Wie Jesus uns das so gnädiglich gelehrt hat, anhand von diesem Mann, der diese Perle verkaufte oder kaufte. Und er fand dann diesen großen Preis, diese eine, und er verkaufte alle diese anderen, um dieses eine zu bekommen. Alle diese Wahrheiten und alles, was er hatte, obwohl sie auch gute Perlen waren, aber diese eine meinte alles zu ihm. Und als, wenn du dann Gottes Ultimatum herausfindest, sein Wort, eine Verheißung von einer bestimmten Sache, dann musst du erst wissen, dass es Gottes Wort ist. Und dass diese Sache, die du geschehen siehst, von Gott ist. Und dann gibt es nicht mehr. Nun, vielleicht ist es so oder es könnte sein. Es sieht so aus, dass es sein könnte. Dann ist es, es ist Gott. Und wenn du an dieser Stelle angelangt bist, dann ist das diese Perle von großer Wert. Und dann musst du weggehen von alles andere, was irgendjemand anders dir sagt, was im Widerspruch damit steht. Du musst nicht schauen auf das, was irgendein Mensch errungen hat. Du musst schauen auf das, was Gott gesagt hat und was er verheißen hat. Und dass du nur noch ihn siehst, und dass er dann dein Ultimatum gerade dort ist. Und dann alles, was du bist, und alles, was du warst, und alles, was du hoffst zu sein, muss dann auf dieses gestellt werden. Und wohl so, als ob es in dem Augenblick um Leben und Tod geht. Ich denke, eine von diesen Dingen, die die Menschen davon abhalten, geheilt zu werden, ist ein Mangel an Bekennen. Ist ein Mangel an ernstes Bekennen. Nun zum Beispiel, dieses mag sich ein bisschen schlecht anhören, aber ich meine es also nicht in dieser Art und Weise. Ich schaue gerade meine Frau an, die hier sitzt. Wenn ich hier heute hinausgehen würde und meine Arme legen würde um irgendeine andere Frau und sie lieben würde, nun, dann würde ich wissen, nachdem ich das getan habe, dass ich verkehrt bin, dass ich verkehrt gehandelt habe. Nun, natürlich, mein Tröster würde mich davor bewahren, seht ihr? Seht ihr, aber ich meine, wenn ich das getan hätte, also, wenn es geschehen würde, dass ich etwas Ähnliches tun würde, dann weiß ich, das Erste ist, ich habe es meiner Frau zu sagen, bevor ich zu Gott sagen kann, nämlich folgendes, vergib mir, weil ich habe gegen sie gesündigt. Denn wenn du zu dem Altar kommst und du dich erinnerst, dass du irgendwie schuldig geworden bist, dann mache das erst in Ordnung, bevor du deine Gabe opferst. So, ich muss erstmal zu ihr hingehen. Und ich glaube daran, dass ein Bekennen das alles wieder gerade biegt. Wenn es kein wahres Bekennen ist, dann zeigt es auch keine Wirkung. Aber was, wenn ich jetzt sagen würde, Oh, ich werde es bekennen, was ich verkehrt getan habe, und ich würde sagen, guter Herr, oh Freund, du weißt ja, dass ich dich richtig gut kenne, preise Gott, Halleluja, ich denke, du bist ein guter alter Freund, vergib mir, weißt du, alter Kamerad, also ich habe es einfach nicht so gemeint, siehst du? Nun, du würdest sagen, das ist ja lasterhaft, das ist es auch. Aber so ein Bekenntnis wie das abzulegen, ist eben das. Aber was, wenn ich hingehe und sage, Herr, ich habe es einfach nicht gemeint in dieser Art und Weise. Und würdest du mir helfen, dass es nicht wieder passiert? Dann würde er mein Opfer doch ablehnen, es sei denn, ich gehe erst hin und mache es mit meiner Frau in Ordnung. Dann, wenn ich mit der gleichen Ernstlosigkeit zu ihr kommen würde und sage, nun, altes Mädchen, alte Freundin, alte Mutter von meinen Kindern, alter Schatz, du weißt, wir sind schon lange Kameraden. Sag mal, was, wenn ich meine Arme um eine andere Frau legen würde? Und was würdest du davon sagen, altes Mädchen? Würdest du es mir vergeben? Und ich stelle mir vor, sie würde schauen und sie würde denken, was ist mit meinem Mann passiert. Siehst du? Nun, sie würde erstmal, würde sie nicht wissen, ob ich Spaß mache oder ob ich das nicht tue. Und du sollst dein Bekenntnis nicht so ablegen zu deinem Nächsten oder zu Gott. Du sollst hingehen mit tiefem Ernst, mit göttlicher Reue über deine Sünde. Also erst muss es dir leid tun. Ich muss ihr sagen, Schatz, komm mal her. Es könnte bedeuten, eine Auswirkung auf den Rest von deinem Eheleben. Die Frau, womit ich lebe, das ist mein Schatz. Und wie habe ich dich alle diese Jahre geliebt. Aber nun, es könnte sein, dass du mich jetzt verlässt, von jetzt an. Es mag sein, dass du nicht mehr bei mir bleiben willst. Es mag sein, dass du mich nicht annimmst. Und ich weiß das, aber doch möchte ich es in Ordnung machen. Ich habe es einfach in Ordnung zu machen. Und ich habe es dir zu sagen aus der Tiefe von meinem Herzen. Dann habe ich es Gott in der gleichen Art und Weise zu sagen. Und ich habe es sowohl ihr als Gott zu sagen und wohl in Ernst, dass ich es nie wieder tun werde durch die Gnade Gottes, seht ihr? Also, dass du wirklich nicht... Nun... Ich werde vielleicht imstande zu sein, sie umzustimmen, seht ihr? Und sie wird es vielleicht nicht sehen. Vielleicht könnte meine Rede sie überzeugen, aber meine Rede wird Gott nicht überzeugen. Er schaut in mein Herz und er weiß es. Und schließlich habe ich nur noch einige Jahre mit ihr, wenn Gott es erlaubt. Und dann werden wir aus dieser Welt rausgenommen werden. Aber bei Gott, da ist es ewig. So, ich muss ganz tief ernst mit Gott sein. Und dann, wenn ich ernst bin, wird er mich erhören. Aber wenn ich nicht ernst bin, dann ist es einfach nicht nötig, dass ich Gottes Zeit vergeude, indem er auf mich hört. Und dahin ist es heute gekommen, unter den Leuten. Es scheint, als ob es einfach nicht mehr diese tiefe Ernst gibt, die sie haben sollte. Und ich glaube, dass ein Mann oder Frau, wenn er herkommt, um für gebetet zu werden, sollte erst alles bekennen, was sie haben und alles in Ordnung machen. Weil, siehst du, oftmals auf dem Podium, da beobachtest du, wie dieses So spricht der Herr so weit weg ist, seht ihr? Die Leute also werden diese Vision materialisieren lassen, natürlich, mit ihrem Glauben. Gott hat das verheißen durch eine Gabe. Aber die Heilung ist etwas anderes, seht ihr? Gott erkennt es dann an, seht ihr? Nun, wir beachten, dass die Menschen, die bekennen, müssen mit tiefer Ernst kommen. Ich habe hier, ich habe keine Zeit, um es vorzulesen, aber es ist in Bennington, in New York, glaube ich, oder bin ich da verkehrt? In Bennington, ich glaube, das ist richtig. Der Ort, wo diese Schuhfabrik von Endicott ist. Gerade dort in Bennington. Ich glaube, man nennt es Bennington. Das ist richtig, New York. Und wir waren dort in dieser Endicott Johnson Schulgebäude, in dieses große Auditorium, und wir hatten dort eine Versammlung. Und an einem Morgen war Billy war nebenan, und es war richtig kalt und der Wind blies. Und ich hatte herausgefunden, dass ein Mangel an Ernst gab unter den Leuten. So schien es wenigstens. Und ich wunderte mich, warum. Da gab es einen Mann, der wurde geheilt. Also absichtlich in Bezug auf diesen Mann, ganz besonders möchte ich von ihm reden. Dieser Mann hatte ein großes Leiden und er wurde geheilt an dem Abend, als er dort stand. Und bevor wir abfuhren nach 5 Tagen, war das Leiden wieder auf ihm. Seht ihr? Weil in der Gegenwart des Heiligen Geistes wurde es von ihm genommen. Genauso wie das geschah bei dieser jungen Frau oder vorher da draußen auf dem Hof, also dieser junge Mann gestern Abend, seht ihr? Aber es muss ein tiefer Ernst geben in der Erkenntnis, dass Gott es von dir wegnehmen kann. Und dann mit dieser gleichen Salbung auf euch, dass er es von dir weghalten kann, seht ihr? Und dann sprach der Heilige Geist an einem Morgen zu mir, ungefähr bei Tagesanbruch, und sagte, gehe auf dem Podium oder irgendwo und bringe den Menschen dorthin, dass sie alles bekennen, was sie getan haben, bevor du mit ihnen betest. Seht ihr? Diese Tiefe des Ernstes. Es sei denn, dass die Welt Buße tut, sonst muss sie umkommen. Seht ihr? Bekennen ist, was die Welt heute braucht. Ein ehrliches Bekenntnis ist wie die Medizin für eine Krankheit. Wir können alle lesen auf der Flasche, was für eine Art Medizin drin ist und welche Krankheit sie heilt. Und ihr kennt auch die Anweisungen, die ihr gelesen habt. Aber ich werde jetzt dieses anwenden auf der Bibel. Unsere Schule und Seminaren können das Wort lesen. Aber wisst ihr, nur das Lesen von den Anweisungen und wie man es einnimmt, damit ist die Krankheit nicht geheilt, seht ihr? Man hat diese Medizin einzunehmen. So, sie muss eingenommen werden. So, ein Mann kann schon sagen, ich bin ein Theologe. Nun, du brauchst mir nichts zu sagen, ich von diesem und jenes, ich kenne ja die Schrift, ich weiß, dass die Bibel das und das sagt, er, der mein Wort hört, Johannes 5, Vers 24 zum Beispiel, er, der meine Worte hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Oder der King James sagt es so, fortwährendes Leben, das ist richtig auch, ewiges Leben. Hat ewiges Leben, weil er hat es geglaubt. Viele Menschen sagen, sie glauben, nun, das ist wahr. Die Schrift ist korrekt. Und ich lese das Rezept. Und ich lese auch, was die Anordnung vorschreibt. Und dass es ein Gegengift ist für meine Sünde. Aber kann ich es einnehmen? Kann ich es glauben? Ich mag vielleicht sagen, ich glaube es, aber glaube ich es? Das ist das Nächste. Nur einfach lesen und die Anweisungen kennen, damit ist die Krankheit nicht geheilt. Der Kummer in unserem Fall ist, dass wir es nicht einnehmen, was dieses Heilmittel vorschreibt. Wir haben das Heilmittel, aber wir nehmen es nicht ein. Wir sagen, dass wir es tun, weil wir es lesen können. Aber wirklich einnehmen, das tun wir nicht. Seht ihr, das Evangelium ist in der gleichen Weise eine Medizin in diesem Fall. Wenn der Patient und das Heilmittel ist erprobt, diesen Patient heilen zu können. Und der Patient liest dies alles von der Entdeckung von diesem Heilmittel. Sie wissen, wie viel in jeder Unzen von dieser Medizin ist. Sie kennen auch den Namen von dem Wissenschaftler, der diese bestimmte Droge entdeckt hat, wie zum Beispiel bei einem Salk-Impfstoff und so weiter. Wir kennen also das ganze Wort darüber, aber lehne es ab einzunehmen, dann wird es uns auch nicht helfen. Wird uns nicht helfen. Aber dann, oh, wir sagen, aber wir haben es eingenommen. Und wenn du sagst, dass du es eingenommen hast, und der Patient zeigt keine Resultate, hat es nicht eingenommen, das ist alles. Oh, wenn die Uhr an der Wand doch nicht so fleißig wäre, seht ihr? Ich möchte hier richtig dabei bleiben und dieses richtig stark euch Leute vorbringen. Seitdem dieses Evangelium diese Dinge bewiesen hat und sie behaupten, es einzunehmen, aber sie zeigen, dass sie es nicht eingenommen haben. Wie kann eine Person die Schrift lesen, zum Beispiel in Bezug auf diese kleine Sache, wovon ich rede, von Frauen mit kurzen Haaren und Hose tragen und so weiter, wie können sie sich selbst Christ nennen, wenn die Medizin selbst sagt, dass das anders ist? Seht ihr? Wie? Du sagst, aber ich habe im Geiste getanzt, ich habe in Zunge gesprochen, das meint und bedeutet nicht ein Ding. Dein eigenes Leben beweist, dass du es nicht eingenommen hast. Seht ihr? Du sagst, du hast es eingenommen, aber du hast es nicht getan. Denn du zeigst noch immer alle Symptome, die die Medizin eigentlich abheilen sollte. Und die Medizin nach dem Evangelium bewirkt eine garantierte Heilung. Muss also sein. Nun seht ihr, ihr habt also auch Resultate zu zeigen. Du nimmst eine Person, die sagt, dass sie gläubig sind. Ich glaube. Lass das Evangeliumslicht sie nur treffen, Bruder. Sie würde es direkt aufnehmen oder einnehmen. Sie würde Resultat zeigen, ganz gewiss. Du würdest keinen Mann mehr in irgendeinem Schwimmingpool sehen. Du würdest ihn nicht mehr da draußen mit einer Zigarette in seiner Hand sehen. Du würdest ihn nicht mehr trinken sehen, oh nein. Du würdest ihn auch nicht mehr flirten sehen mit einer anderen Frau. Nein, nein, nein. Und ich kümmere mich nicht darum, wie sehr sie ihr weibliches Fleisch vor ihm werfe. Er würde seinen Kopf zu dem Himmel hinrichten und Christus anschauen. Was ist es? Es zeigt, dass das Heilmittel seine Auswirkung hat. Aber wenn es keine Auswirkung hat und du sagst, ich habe es aber eingenommen. Gut, wo befindest du dich heute dann? Im Sterben. Du zeigst es ja. Ich schaue dich nur an und diagnostiziere dein Fall anhand der Bibel, dass du noch immer in der Sünde bist. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Nun, ich glaube nicht, dass man es noch deutlicher machen muss. Seht ihr, eure eigenen Handlungen beweisen es. Eure eigenen Handlungen beweisen, dass ihr es nicht eingenommen habt. Ihr habt gedacht, dass ihr es eingenommen habt. Und es mag sein, dass ihr ganz ernst gewesen seid dabei, aber ihr habt es nicht eingenommen. Denn wenn du es getan hättest, dann hat Gott verheißen, dass es auch eine Auswirkung bei dir hat. Aber die alte Sünde ist noch immer da. Diese alte Adam-Natur verweilt noch immer dort, diesen alten Unglauben. Und doch versuchst du zu deinem Nächsten zu sagen, gut, aber ich bin ein Gläubiger. Oh, Glory zu Gott. Ja, ich bin ein Gläubiger. Aber siehst du, es hilft dir überhaupt nichts. Vielleicht war der Patient auch niemals dazu vorbestimmt, zu dieser Medizin. Und wenn das so ist, wird es niemals eine Auswirkung geben, das ist richtig, seht ihr? Aber schau diese kleine, unmoralische Frau an, als das Licht sie traf. Da lag etwas drinnen, was sich um ihren Zustand kümmerte, seht ihr? Und wenn wir glauben und ernsthaft bekennen, dann wird dieses Heilmittel Gottes seine Auswirkung haben. Gott hat einen vorgesehenen Weg für diese Dinge. Nun seht ihr, Menschen, die gehen hin und sagen, gut, ich habe eine Gemeinde beigetreten, mit mir ist die Sache also erledigt. Aber das ist nicht Gottes vorhergesehene Weg. Gottes vorhergesehene Weg ist Buße, bekennen, Resultate zeigen. Früchte hervorbringen, die der Buße würdig sind. Ernst zeigen. Wenn ihr Leute, wofür gebetet wird, heute Morgen das nur tun würdet. Und ihr Leute, die ihr dieses Band hört, um die ganze Welt herum, nachdem dieses Band gespielt worden ist, und der Prediger oder die Person, die es abspielt in der Versammlung, oder in den Gruppen, oder in Jüngers, oder wo ihr seid, wo es gespielt wird, wenn ihr erst ein ganz klares Bekenntnis ablegt, und dann herkommt mit nichts mehr in eurem Herzen als nur Glaube und dann für euch gebetet wird, dann wird die Medizin auch stattfinden oder seine Auswirkung haben. Jesus sagte, bekehret euch, an jeder von euch. Ich meine, Petrus hat das gesagt am Pfingsttag, bekehret euch und seid getauft im Namen Jesu Christi für die Vergebung von eurer Sünde und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn ihr durch und durch euch bekehret, Buße tut und glaubt an den Herrn und getauft worden seid im Namen Jesu Christi, dann würdet ihr Gott zum Lügner machen, wenn ihr nicht den Heiligen Geist empfangen würdet. Wenn Jesus sagte dieses, der letzte Auftrag an seine Gemeinde, diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Wenn sie die Hände legen oder ihre Hände legen auf die Kranke, werden sie gesund werden. Und ihr seht diese Zeichen den Gläubigen nachfolgen. Und ihr kommt her, dass die Gläubige die Hände auf dich legt und irgendetwas geschieht nicht, dann ist da irgendetwas verkehrt mit deinem Glaube, seht ihr? Der Gläubige. Gott verhieß einen vorhergesehenen Weg. Einige versuchen Trost zu finden, indem sie sagen, ich brauche ja nicht zuzuhören. Nein, das ist wahr. Du brauchst nicht zuzuhören. Aber wenn du vorherbestimmt bist zum ewigen Leben, dann wirst du darauf hören. Und du wirst dich daran erfreuen. Ist dann auch dein Trost. Es ist die Sache, wonach du dein ganzes Leben dich gesehnt hast. Es ist diese Perle, wofür du bereit bist, alles zu verlassen. Seht ihr? Du möchtest sie, weil du weißt, dass es Gottes fürsorgende Liebe für dich ist. Es ist irgendetwas, wodurch die Sündefrage gelöst wird, der Unglaube erledigt wird, alles erledigt wird bei dir, wenn du das willst. Der, der richtig krank ist, weiß auch, dass er krank ist und der geht schon hinter einem Arzt her. Aber nicht der, der nicht krank ist, der braucht keinen, so hat Jesus das gesagt. Aber die, die krank sind. Und wenn du dir im Klaren werden kannst über deinen Zustand, dann hast du einfach das zu tun, was er sagte. Und dann muss es stattfinden, oder Gott hat etwas Verkehrtes gesagt. Seht ihr? In den Heilungsversammlungen fangen viele Menschen von Grund auf nicht richtig an. Du hast einfach ein gereinigtes Leben zu haben. Du hast einfach in diesem Zustand zu sein, dass du richtig sagen kannst, jawohl, ich glaube es. Und das hat von ganzem Herzen zu kommen. Und dann braucht niemand dich mehr zu umsorgen und sagen, oh, nun, teure Bruder, teure Schwester, solltest dies oder jenes tun. Du bist ein Gläubiger. Und nichts kann das mehr von dir wegnehmen. Und ich kümmere mich nicht darum, was irgendjemand anders sagen würde, was für ein Tröster es auch sei, was irgendein Arzt oder irgendein Krankenhaus oder was für eine Diagnose, die gestellt worden ist, sagen würde, du glaubst es doch nicht, du weißt es einfach. Und man braucht auch nichts mehr davon zu sagen. Du weißt es. Nun, das ist die echte Sache. Wir haben so viele Nachahmungen in all diese Dinge, aber das muss so sein. Sei nicht traurig deswegen, es muss so sein. Es ist immer so gewesen und es wird so sein. Aber ich sage euch heute Morgen, was die Wahrheit ist und die Tatsache. Wir sind in der Endzeit und wir haben diese Dinge jetzt hinzulegen vor der Wahrheit, seht ihr, und wissen zu lassen, was die Wahrheit ist. Nun, wir finden heraus, dass die Menschen wollen Gottes Weg in diese Dinge nicht mehr. Sie möchten, Gott hat einen vorhergesehenen Weg, um dich zu trösten für deinen Trost. Gott hat einen vorhergesehenen Weg für alle diese Dinge. Aber die Menschen wollen den nicht. Die Menschen wollen ihre eigenen Wege nachgehen. Und jedes Mal, wenn sie das tun, wenn sie irgendetwas tun außerhalb oder neben dem Wege Gottes, bringen sie den Zorn Gottes auf sich. Jedes Mal, wenn sie das tun. Gut. Und alle diese Dinge, wovon ich gesprochen habe, bringen uns die Welt. Alles dieses hinter andere wissenschaftliche Errungenschaften hergehen, hinter Gemeindeerrungenschaften hergehen, hinter diesen verschiedenen Dingen hergehen, hat uns das Ende der Welt gebracht. Wir sind am Ende. Es gibt keine Hoffnung, die übrig ist. Wir sind ohne eine Hoffnung des Überlebens. Wir haben sogar keine Gelegenheit, keine Chancen zu überleben. Nun, lasst mich dieses jetzt in den nächsten paar Minuten auslegen und es euch beweisen. Ein jeder von euch sollte sich ein medisches Zeitschrift besorgen. Ihr solltet euch das Beste besorgen und so weiter, wo ihr lesen könnt von diesen Errungenschaften. Nun, um so etwas zu tun, ein Prediger hier sendet diese Botschaft um die Welt herum und stellt dann solch eine Behauptung auf, dass wir ohne Hoffnung sind, dass wir über die Erlösung hinaus sind, dass wir die Linie zwischen Erlösung und Gericht überschritten haben. Nun, ich muss der Versammlung irgendeinen Grund geben, worauf ich diese Behauptung gründe. Da muss irgendein Grund sein, dass ein Mann, wenn er vernünftig ist, und ich denke, dass ich das bin, dass er solch eine Behauptung aufstellt, seiner Nation zu sagen oder seiner Versammlung zu sagen oder den Menschen zu sagen, dabei geht es um die Welt herum, in vielleicht 30 oder 40 verschiedene Nationen, um die Welt herum, an Menschen und Sprache, dass wir in der Endzeit sind. Es geziemt uns, diese Behauptung auszulegen. Nur eine kurze Zeit, bis dass wir dann hinkommen zu unserem Haupttext für heute Morgen. Nun schau, lasst uns schauen, was die Wissenschaft und die Bildung uns gebracht hat. Und das ist gerade die Sache. Der wissenschaftliche Beweis, den der Mensch angenommen hat an der Stelle von den Worten Gottes. Aber Wissenschaft hat immer wieder zurückzunehmen, was sie sagten. Ich las hier vor einiger Zeit, wo ein französischer Wissenschaftler ungefähr vor 200 oder 300 Jahren sagte, wenn man einen Ball um die Erde herumrollt, dann sagte er, wenn diesen Ball bei einer Geschwindigkeit, also wenn die Welt irgendeine Art und Weise erfinden würde, worauf sie diesen Ball mit wenigstens 30 Meilen, also 45 Kilometer pro Stunde laufen lassen könnte, so irgendetwas wie das um die Welt herum, dann hat er wissenschaftlich bewiesen, dass sein Gewicht durch die Schwerkraft der Erde sich von der Erde lösen würde, heben würde. Seht ihr? Nun denkt ihr, dass die Wissenschaft sich noch gerne auf diesen Mann bezieht? Ganz bestimmt nicht. Das ist für sie jetzt Vergangenheit. Nun lasst uns jetzt mal nachdenken. Und wir alle möchten sagen, ich möchte, dass es wissenschaftlich bewiesen ist. Und das ist, was eine ganze Menge Denominationen von religiösen Leuten auch heute sagen. Sie möchte einen wissenschaftlichen Beweis. Gut, ich könnte es umdrehen und sage, beweise mir wissenschaftlich, dass Gott in eurer Versammlung ist. Beweise mir irgendetwas wissenschaftlich, was echt ist, was wirklich ist, beweise es. Was ist echt? Leben. Nun, ich möchte, dass du mir für ein Viertel Dollar davon holst. Oder lass mich alles verkaufen, was ich habe, sodass ich das Teil des Lebens bekomme. Und ist Leben Wirklichkeit, wenn es nichts ist? Wofür sind wir dann alle hier? Leben, Glaube, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld. Daran kann die Wissenschaft nicht rühren, nicht tippen. Aber das ist das einzige Echte, was bleibt, was es hier gibt. Die ganze christliche Waffenrüstung ist Hinschauen auf das Unsichtbare. Und die Sinn erklären diese Dinge nicht, aber sie sind da. Und das ist der Grund, dass man Glaube dazu braucht, um es zu glauben. Und es produziert in dir, was der Glaube dir von da draußen kundgetan hat. Es bringt dir göttliche Heilung und die Sache. Sie können nicht beweisen, was göttlich heilt. Aber sie wissen, dass es göttliche Heilung gibt. Sie können nicht beweisen, was rettet von der Sünde. Aber sie wissen, dass Menschen von der Sünde gerettet werden. So, das kann wissenschaftlich nicht bewiesen werden. Aber es ist schon wissenschaftlich, nach der Art, wie Gott sich das alles anschaut. Nun, was hat die Wissenschaft uns gebracht? Nun, ihr könnt vielleicht jetzt einen Augenblick schockiert sein, Aber die Wissenschaft hat uns Krankheit, Tod und Krankheiten gebracht. Nun, euch ist immer nur die eine Seite von dem Ganzen gelehrt worden. Aber es gibt zwei Seiten dran. Du sagst, aber die Wissenschaft hat doch dieses und jenes und das erfunden. Nun, dieses möchten wir euch schon zugestehen. Aber lasst uns auch mal die andere Seite anschauen. Die Wissenschaft hat uns Krankheit gebracht. Die Wissenschaft hat uns Krankheit und Tod gebracht. Schau, durch diese wissenschaftliche Bastardierung ist unsere Generation tot gebracht worden. In der Nahrung und in solche Sachen. Es hat die Menschen so weich gemacht, bis dass Männer und Frauen aus nichts anderes mehr bestehen als ein Haufen Dreck. Da gibt es einfach kein Haut, keine Struktur mehr darin. Es ist alles nichts anderes als ein Haufen weiche Gallert geworden. Sie können nicht mehr ohne Klimaanlage leben, sonst kommen sie um. Sie können kein Baseball mehr spielen, denn wenn einer geschlagen wird irgendwo, dann stirbt er in den Boxringen und was dies mehr sei. Und sie sind alle so weich, bis das Männer und Frauen nun. Sie sind dadurch verdreht. Es ist eine Perversion an ihnen. Und sie haben dann noch dieses Vieh mit dieses Bastardierten eingespritzt. Und dieses ist jetzt auch in die Menschheit hineingekommen, auch in Übereinstimmung mit dem, was die Wissenschaft sagt. Und nun macht es von innen verdrehten Menschen, die Perversionen haben. Weil, wenn ein Kuh ein Bastardierte ist, oder irgendeine Nahrung bastardiert worden ist, dann die Nahrung macht die Blutzelle. Und die Blutzelle ist dein Leben. Also seht ihr, was das alles bewirkt hat. Und dann kommt es in das Fleisch hinein und sie spritzen ihre Spritze in das Fleisch hinein und nun ist es schon bewiesen, dass diese Spritze ihre Auswirkungen habe auf den menschlichen Geschlecht. Das ist auch wissenschaftlich. Sie besprühen die Felder mit DDT und ich habe das vor einigen Tagen gesehen und nun haben wir schon 800 Leute, die krank sind in diesem Kreis, weil sie Eier gegessen haben. Erinnert ihr euch noch nicht, vor Jahren, als am Anfang, als wir hier noch dieses ganz kleine Gebäude hatten, und ich weissagte und sagte, es wird geschehen in diesen letzten Tagen, dass man nicht leben sollte im Tal und keine Eier essen. Ich habe das in meinem Buch geschrieben. Ich musste an so irgendetwas denken und darum bin ich auch hingegangen und habe es nachgeschaut. Esst keine Eier. Das war damals in 1933. Die Eier haben jetzt etwas in sich. Ich habe gelesen, wo die Wissenschaft sagt, dass ein Mann, der über 50 Jahre ist, er sollte niemals mehr ein Ei essen. Weil das ist wohl das Schlechteste für das Herz, was gegessen werden kann. Krankheiten. So auch mit der Milch. Es war doch immer, dass Milch das verträglichste Diät war. Und die Ärzte sagen dir aber jetzt, bleib davon weg. Denn Milch verursacht Verkrümmung und alles Mögliche. Es sind die gleichen menschlichen Wesen, die sonst das immer getrunken haben. Und Jahre gelebt haben und niemals etwas gewusst haben von Verkrümmungen. Aber durch dieses Bastardier und so weiter ist die Struktur zerbrochen von den Menschen, bis dass es nichts anderes mehr ist als ein Haufen Dreck, ein Ball Krankheit. Wodurch ist es gekommen? Durch die Wissenschaft. Schau, es hat verursacht, dass die Gene zwischen Männern und Frauen, dass die schwach geworden sind. Die physische Schwäche von dem menschlichen Wesen durch die Gene und die Zunahme von spastischen Kindern ungefähr 30%. Mongoloide Kinder nehmen auch zu. Und diese Schwäche durch dieses Kreuzen von Nahrung, die wir eigentlich essen, um zu leben, schwächt den Leib, verursacht Krebs, Geistesschwierigkeiten und alle Arten von Krankheiten setzen sich auf den menschlichen Leib, weil er schwach ist. Also eine wissenschaftliche Zerstörung von sich selbst. weil sie von Gottes Plan weggekommen sind. Er sagte, lass jede Same hervorbringen nach seiner Art. Seht ihr, wo wir dran sind? Ich könnte weiter und weiter machen, aber unsere Zeit geht davon. Aber beachte, was hat das alles bewirkt? Die Wissenschaft hat Tod gebracht, Krankheit und Zerstörung. Und ich sah vor einigen Tagen, ich redete mit meinem guten Freund Dr. Veil, der hier sitzt, es gab einen Artikel, dass Menschen getötet wurden durch Penicillin. Nun, es war nicht Penicillin, es war die Verunreinigung, die sie reinkommen ließen bei dem Fabrizierer von Penicillin. Es ist alles Geldmachen, Habgier. Die Ärzte wissen sogar nicht mehr die Formel von Aspirin. Ihre Väter sandte sie noch weiter, weil die Patienten noch weiter zu einem Spezialisten oder zu irgendeinem anderen. Aber sie wissen sogar nicht mehr, wie man Bauchschmerzen heilt von einem Kind. Aber was haben wir bekommen? Habgier. Irgendwas rausziehen. Irgendetwas oder ein bisschen. Sie haben kaum noch einen altmodischen Landarzt, der zu dir kam und mit dir redete und dich tröstete und alles Mögliche. Sie haben eben Gott aus den Bildern rausgelassen, weil sie sind ihre eigenen Wege nachgegangen. Und um Gott aus den Bildern rauszulassen, haben sie ihn direkt hinaus ausgelegt. Und da sind wir jetzt. Und das ist, was geschieht durch dieses Kreuze, durch diese Bastardierung. Seht ihr, der Leib? Bei einer gesunden Pflanze kann sich ein Keim kaum aufhalten. Aber bei dieser Pflanze aus den Treibhäusern, diese Bastardpflanzen, die musst du immer wieder besprühen. Wie viele von euch haben meine Botschaft Bastardreligion? Dass man immer besprühen muss und so weiter. Beachte aber, eine echte, wahre Pflanze braucht nicht besprüht zu werden. Er ist eben original. Aber wodurch kommen die Krankheiten zu dem menschlichen Körper? Es ist der Leib, wie mir gesagt wurde durch einen teuren Arzt, ein Freund von mir, ich möchte seinen Namen jetzt nicht nennen, aber es ist ein sehr feiner Bruder, und er las kürzlich mir vor aus einer medizinischen Zeitschrift, aus einem Buch in seinem Büro, wo er alle diese feinen Bücher hat, also das Neueste in der Medizin. Es ist Schwäche. Also ihr habt ja bemerkt, dass wenn irgendjemand wirklich, du sagst, dein Leib hat abgebaut, und dann wirst du ganz schnell erkältet. Was ist es? Es ist die Schwäche von deinem Leib, der den Schleim produziert aus deiner Drüse, und darin bettet sich dieser Keim der Erkältung, und dann bekommst du eine Erkältung. Aber wenn der Leib stark wäre, würde er diesen Keim der Erkältung hinauswerfen und er würde nicht berührt werden. So, seht ihr, als Gott den Mensch konstruierte, am Anfang war er immun gegen jede Krankheit, seht ihr? Aber Unglaube, Wissenschaft und Bildung, das war das Erste, was ein Mensch von Gott hat weggeführt und führt ihn noch immer weg. Schau doch nur, was Zigaretten und Trinken und diese Striptease und so weiter, was dieses für ein Verfall von dieser Generation verursacht hat. Und ich denke, du hast dich wohl immer gewundert, aber ich werde jetzt hier eine Behauptung aufstellen. Ich wollte es nicht, aber ich glaube, ich werde das doch tun. Seht ihr, sie wundert sich so dann und wann. Sie sagen mir immer, Bruder Brennan, was lässt dich immer so auf diese Dinge rumhacken? Man hört das nicht. Sie sagen, wenn man zu einer Gemeinde geht, nun, ich kann meine Frauensleute einfach nicht mitnehmen, weil sie können nicht bequem sitzen dort, wo du sprichst. Du schimpfst sie immer aus. Gut, in Bezug auf ihre kurzen Haare und in Bezug auf das Tragen von Kleider, die einem Mann gehören und alle diese Dinge. Sie sagen, warum tust du das? Nun, dies mag meine letzte Botschaft sein, bis zum nächsten Sommer, wisst ihr, aber ich möchte es euch sagen, hier ist es. Es ist der Geist der Unterscheidung für diese letzten Tage, und der weiß, dass es eine verfluchte Sache vor Gott ist. Ich frage mich manchmal, ob ein Prediger überhaupt Unterscheidung bekommen hat von diesen letzten Tagen. Der Gott, der dir sagt, von dem Podium hier, deine Zustände, Umstände und was du getan hast und was du sein wirst und was der Kummer ist, den du hast, der gleiche Geist, der dort in dich hineinschaut, kann die Zeichen der Zeit unterscheiden und man kann ihn nicht aufhalten, dagegen ausrufen. Es ist der Geist der Unterscheidung, weil der Heilige Geist selbst sagt, dass die Sache Sünde ist. Und wer Teil daran hat, wird umkommen. Und dann, wie kann ich gerechtfertigt sein in dem Angesicht Gottes, wenn ich meine Schwestern und Brüder in jenem Zustand sehe und ich nicht dagegen rufen würde, sogar wenn sie auch böse mit mir werden, ich muss doch dagegen rufen, es ist Unterscheidung. Schon dann und wann sind sie andere Meinung im Worte und so weiter und das ist ein Mangel an Unterscheidung. Kommt und lasst uns sehen, was das Wort sagt, seht ihr, wir wissen, dass das richtig ist. Gut, man weiß, dass das die Wahrheit ist. Es ist die Unterscheidung von diesen letzten Tagen. Nun, wir sehen, in Bezug auf diese Wissenschaft, nun, ich möchte überhaupt nicht weitergehen, meine Zeit läuft einfach davon, aber lasst uns nochmal diese Bildung ansehen und sehen, was sie bewirkt hat, seht ihr? Nun, wir haben zwei große Kirche oder zwei große Gemeinde. Nun, wir sind uns im Klaren darüber, dass das es war. Am Anfang. Es war Überlegen, vernünftige Überlegungen. Und das hat der Bau der Sünde anfangen lassen zu rollen. Es waren Überlegungen, in welche Dinge? Überlegungen gegen das Wort Gottes. Als Gott dem Adam und der Eva sagte, am Tage, dass es davon ist, wird ihr sterben. Und damit war das erledigt. Das ist alles, was dazu zu sagen ist. Und er stärkte sie gegen den Feind hinter seinen Worten. Aber als Eva dann hörte auf die Überlegungen des Satans, seht ihr, Kultur, etwas Begreifen, Verständnis, Bildung, Fortschritt, seht ihr, schritt sie dort hinten weg und hörte auf die Überlegungen des Satans und er tat dann die Sache, wovon Gott gesagt hat, man sollte sie nicht tun. Und wenn einer überlegt und hört auf einen, der überlegt gegen das Wort Gottes, das hat alles diese Chaos verursacht. Dann, wenn einer wieder überlegt gegen das Wort Gottes, kann man dadurch nicht zu der gleichen Stelle zurückgeführt werden. Weil wie töricht würde das sein, wenn Gott einen Menschen zurückbringt auf dem gleichen Fundament, durch die gleichen Gründe, wodurch ihn hinausgeschickt hat, seht ihr? Du hast zu kommen zu dem vergossenen Blut Christi, deine Nation wird nicht wirken und deine Überlegungen werden nicht wirken. Es ist das Blut und die Geburt und das produziert in dir ein neues Geschöpf, Christus. Und nach der Weise Christi lebst du, weil das Gift, das du nimmst, zeigt, es tötet die Sünde des Unglaubens und überhaupt alles, nur das Wort Gottes nicht. Die Bildung gibt uns, so wir haben zwei Gemeinden. Heute Morgen. Eine von denen ist die Gemeinde von Pfingsten. Die wurde organisiert zu Pfingsten durch den Heiligen Geist. Die zweite ist die Gemeinde von der römisch-katholischen und die wurde organisiert in Nicea, Rom. Eine von denen ist eine geistliche Geburt, die andere ist eine intellektuelle Mitgliedschaft. Von jener Gemeinde kommen alle Protestanten und alle Denominationen. Das war die erste Denomination. Alle Denominationen kommen von dieser eine und sind verwandt mit der eine. Offenbarung 17 sagt das so, sie war eine Hure und sie war die Mutter der Hure, das ist richtig so. Es gibt kein, der Topf kann den Kessel nicht schwarz nennen. Seht ihr, das ist richtig, es ist eben alles eins. Es ist organisiert und damit erledigt, weg. Es ist in Rom und ich kümmere mich nicht darum, was es ist aus. Die Bibel, wir haben gerade diese Gemeindezeitalter durchgenommen und das bewiesen. Die eine ist gegründet auf geistliche Unterscheidung, die andere ist gegründet auf Bildung und intellektuelles Verständnis. Nun, das bringt uns direkt zurück im Garten von Eden wieder. Direkt zurück zu der gleichen Stelle. Die Frau, also Gemeinde, war die, die zuhörte, nicht Adam, die Frau. Nun, Sie wollen eine Muttergemeinde sein. Nun, mach nur. Das ist genau richtig. Da gibt es nichts Regelwidriges. Sie machen Ihr eigenes Bekenntnis, seht ihr? Und seht ihr direkt zu dem Gleichen zurück, nämlich das Wort Gottes nicht glaube. In Nicäa, Rom, wo dann die Frage aufkam in Bezug auf die Wassertaufe und diese anderen Dinge und die Taufe des Heiligen Geistes. Also alle Bischöfe organisierten sich zusammen und das wurde genannt die römisch-katholische Kirche. Das war eine königliche römische, so wurde es genannt. Ich habe gerade gestern nochmal die Geschichte durchgenommen und darauf gehört und es nochmal durchgeschaut. Und sie sollte die einzige sein, also Rom sollte die einzige sein. In Rom war die königliche Gemeinde, die andere war nur kleine Schwestergemeinde zu Rom und wurde nur katholisch genannt. Unsere Gemeinde ist auch katholisch, universale Gemeinde und die ist ein universaler Glaube von aller Gläubigen. Eine von denen ist geboren von dem Geiste Gottes und hat den Heiligen Geist in sich. Und das wird bewiesen durch ihr Leben, Lehre und Benehmen, dass der Heilige Geist dort drin ist. Weil er ist der Tröster, den Christus verhieß. Und er wirkt in seiner Gemeinde und tut das Gleiche, was er am Anfang tat. So, das Gift oder Gegengift Christi's Rettung wirkt am Anfang. Und in der Weise wirkt sie auch heute und bringt das Gleiche hervor. Die andere ist eine intellektuelle Auffassung von einer Denomination, zusammengestellt durch eine Gruppe von Menschen und die habe eine Form der Gottseligkeit, so wie der Prophet es uns sagte, und leugnet diese Wahrheit der Kraft. Nun, das ist so klar, wie ich nur klar weiß zu machen. Nun, da gibt es die zwei Gemeinden. Eine von denen wurde in Nicäa geboren und die andere wurde in Pfingste geboren oder zu Pfingste. Und die eine ist immer gegen die andere gewesen. Wir haben das in der Gemeindezeitalter durchgenommen und bewiesen. Eine ist gegen die andere. Die eine ist fein und würdevoll, eine intellektuelle Gemeinde mit feinen Gelehrten und so weiter. Die andere wird eingestuft als eine Gesellschaft von heiliger Rolle. So wie es auch am Anfang war, betrunken und ungelehrte Fischerleute. Das Gleiche ist so heute. Sie wird noch immer in der gleichen Stufe eingestuft. Eine von denen ist wissenschaftlich, die andere ist geistlich. Die eine ist wissenschaftlich eingerichtet und die andere ist geistliche Unterscheidung des Wortes. Die eine ist wissenschaftlich zusammengestellt, was Gruppe von Menschen sagen, intellektueller Bischof. Der andere ist absolut geboren von dem Geiste Gottes und lebt durch den Geist Gottes und lässt geschehen und macht es auch so, dass die Worte, die Gott verheißen hat, geschehen. Es zeigt, welches Gift du nimmst. Das Wort Gift ist wohl nicht so gelungen. Mittel oder Gegenmittel oder Heilmittel. Hast du dieses Bildungsgift? Oder hast du dieses Mittel, dieses Gift des Heiligen Geistes, seht ihr? Gut. Oh, diese Listigkeit des Satans. Wie kann er das Bild malen? Kann ein Mensch nach seinem Intellekt so machen und doch nicht wiedergeboren sein von dem Geiste Gottes? Und dreht es um und um. Es gibt einfach keine Möglichkeit nach dem Intellekt, um mit ihm darüber zu reden. Da gibt es keine Möglichkeit. Es ist eine Unterscheidung durch Glaube, seht ihr, eine Unterscheidung. Wir sehen, was das Wort sagt und das glauben wir. Dann, Bruder Brennan, Sie sagen, Sie haben die Unterscheidung. Nun, dann lasst doch der Heilige Geist ganz genau das hervorbringen, was er verheißen hat, hervorzubringen. Dann werden wir das glauben, seht ihr. Da ist ja der Beweis davon. Aber wie hat eine Person gehandelt, nachdem er mit diesem Mittel in Berührung kam? Diese Zeichen werden folgen denen, die der Glaube, sagte er. Und wenn er dann mit dem Mittel in Berührung kommt, dann ist das schon richtig, seht ihr. So, sie bringen uns. Und dieses bringt uns jetzt abschließend für die nächsten paar Minuten. Dieses bringt uns von Abel und Kain zu dem Gericht in der Zeit von Noah, zu dem Kommen von den Tagen von Noah. Nun, bevor wir die Gebetslinie haben, hört jetzt genau zu, während ich noch einige Schriftstellen hier durchnehme, ein kleiner Text. Wir finden dann, nachdem die Welt ihr intellektuelles Verständnis von den Worten bekommen hat, dass diese Männer groß wurden, bekannte Männer. Die Bibel sagt es so in 1. Mose 6, Vers 4. Bekannte Männer, die hübsche Frauen nachliefen und solche Sachen, wie wir das in die ganze Welt hatten. Wir haben das gerade durchgenommen in diesem blinkende, rot blinkende Warnlichter. Wir haben dann dem Abend geredet, wie die Frauen hübscher werden in den letzten Tagen und wie Männer, bekannte Männer, wie die Skandal in England und in den Vereinigten Staaten. Und doch wird es in einem von diesen Tagen alles aufgedeckt. Seht ihr? Ihr wisst nämlich noch nicht alles von diesen Call Girls, also diese Prostituierten. Seht ihr? Wisst ihr, dass es dreimal mehr Barmädchen gibt als Lehrlinge in der Oberschule? Es gibt dreimal mehr Barmädchen als Lehrlinge in der Oberschule. Und wisst ihr, ein bestimmtes Prozent, das kann ich jetzt nicht sagen, weil es liegt mir nicht vor, ich habe es auch gar nicht aufgeschrieben, aber fast ein Drittel von den Kindern von der Oberschule in dieser Nation sind entweder unmoralisch gewesen, das ist nachgewiesen worden, oder sie musste nach Hause, um Mutter zu werden. Und wisst ihr, dass das Einnehmen von Penicillin diese Geschlechtskrankheit zurückgetrieben hat, aber dass es nur Verdorbenheit gebracht hat unter den Menschen und dass doch die Sache auch noch nicht tot ist? Denn seht ihr, Gott sagte, er würde es heimsuchen bis ins vierte Glied. Es verursacht mongolide Kinder und alles Mögliche und Kinder sind, oh, wie Sünde, wie listig ist sie. Wie diese Menschen, diese Prediger dastehen und nicht predigen gegen diese Striptease auf der Straße und sie im Chor singen lassen und alles Mögliche. Und sie sehen doch, dass das die Sache ist, die unsere Nation in die Hölle schickt, unser Geschlecht in die Hölle schickt. Das ist richtig. Nun, wir finden aber, dass nachher Gott genug davon hatte, wie ich auch glaube, dass er es heute hat. Nun, ich komme jetzt zu meinem Text. Ich habe ja ein bisschen komische Weise, das zu bringen. Ich liebe nämlich, eine ganze Menge Sachen aufzubauen und dann zu meinem Text zu kommen. Nun, wir finden heraus, dass in den Tagen von Noah, als Gott die Welt richten wollte, als es so wurde, wie es jetzt ist, weil Jesus hat es so gesagt, hat er dann gesorgt? Hat er gesorgt? Ganz bestimmt hat er gesorgt. Wofür hat er gesorgt? Nun, nachdem er wusste, dass das Gericht kommen würde und das Gericht auch bekannt gegeben hatte, kümmerte sich um die, die sich kümmerten. Und das ist das Gleiche, wie es auch heute ist. Er sorgt sich um die, die bereit sind, sich Sorge zu machen. Und wir finden dann, dass er ihnen einen Prophet sandte, um sie zu führen, um seine Auserwählte zu führen, zu seinem vorgesehenen Weg, um zu entrinnen. Und er ist derselbe gestern, heute und für immer, seht ihr. Wir finden, dass Gott sich um seinen Volk kümmert. Wir sind am Ende und wir sehen, dass wir am Ende sind. Es gibt keine Möglichkeit mehr, auf diese Verdorbenheit aufzubauen. Wie können wir eine Stadt bauen auf die verkohlten Ruinen von Sodom und Gomorra? Wie können wir das tun? Es gibt nur ein Phönix übrig, und das ist das Kommen des Herrn Jesus. Oh, eine Reinigung durch die Trübsalzeit, um eine Wiederherstellung der Welt zu bringen, für Menschen, die gerecht sind, in dem Angesicht Gottes und anhand von seinem Wort leben. Beachte, er sorgte sich um die, die sich sorgte zu entrinnen in den Tagen von Noah. Und er sandte ihnen einen Propheten. Und dieser Prophet führte sie zu Gottes vorgesehenen Weg. Nun, das ist Gottes Weg, die Dinge zu tun, seht ihr? Gott sprach zu Noah, und das war das Wort, es war damals noch nicht geschrieben, und sagte Noah, eine Arche vorzubereiten, um Menschen zu retten. Und alle Menschen zu warnen, dass er einen Weg der Rettung hatte. Und dieser Mann war ein bestätigter Prophet, und der bewies ihnen den Weg des Entrinnens, legte ihnen den Weg des Entrinnens vor. Beachte, Die Demütigen und Ernsten hörten auf diesen Mann und glaubten ihm, und sie entronnen. Woran sind sie entronnen? An dem Tode der Welt der Sünde. Die Zerstörung brachte in jenem Tag. Sie entrannen von diesem Todesweg. Der Weg, der auf der ganzen Welt lag. Gott hat sich so gesorgt. Oh Gott, hilf, dass dieses tief eindringt jetzt, bevor wir mit der Gebetslinie anfangen. Gott hat sich so gesorgt. Und er schaut auch heute auf die Welt, jetzt. Und er hat gerufen, aber sie haben es zurückgewiesen und abgelehnt. Es gab am Anfang eine Gelegenheit, Buße zu tun. Als Gott dem Jesaja sagte, hinzugehen und legte unter Brichtern, er sagte dann, Hiskia, er sollte sterben. Aber Hiskia tat Buße und da gab es Barmherzigkeit, Gnade. Und als Gott dem Jona sagte, hinzugehen nach Nineveh und dort auszurufen, weil in 40 Tagen wollte er die Stadt zerstören, da schrie sie um Barmherzigkeit und Gnade und da gab es Buße. Aber als sie oder wenn sie es verwarfen, dann war nichts anderes mehr übrig als Gericht. Und die Nation hat Christus verworfen. Sie habe es verfehlt, den Ruf zu beachten. So, es gibt nichts mehr übrig, als nur noch das Gericht vor Augen. Nun kümmert sich Gott um die, die Buße getan haben. Hat er einen Weg für sie bereitet? Nun, wir werden sehen, was er in vergangenen Zeiten getan hat. In Noahs Zeit hat er gesorgt. Er sandte den Propheten und brachte ihnen den Weg und er zeigte ihnen den Weg und er machte für sie einen Weg des Entrinnens und sie entrannen aus dem Gericht. Er sorgte für sie. Und wir finden heraus, dass er sie, bevor das große Gericht kommt, zu einer Stelle bringt, wo er in diese letzten Tage alle, also er hat sich so um sie gekümmert, bis er seinen Weg bereit hat, dass sie reinkommen konnte und frei sein würde von allen Gerichten, die kommen sollten. Nun, er tat das mit den Auserwählten. Nun, wir wissen das. Er tat es mit den Auserwählten und jetzt nur mit den Auserwählten. Sie waren diejenigen, die diesen Keim des Lebens angenommen hatten. Sie waren die, die vorherbestimmt waren, um das zu sehen. Sie waren diejenigen. Nun, wir alle haben, wenn wir die Bibel glauben, zu glauben an Vorherbestimmung, seht ihr, das ist richtig. Nicht, dass Gott möchte, dass irgendeiner umkommt, aber er wusste, wer es annehmen würde und wer nicht. Er hat sich auch gekümmert um seine auserwählten Leute in den Tagen von der Zerstörung von Ägypten. Sie waren dort unten in Ägypten und waren Sklaven geworden. In den Tagen von Moses kümmerte er sich um das Volk und er sandte ihnen was? Wieder ein Prophet, ist das richtig? Und er trennte sein Volk von der ungläubigen Welt, von dem kommenden Gericht in jener Tage. Hat er das getan? Er kümmerte sich um sie, als Ägypten ihre Sünde aufgehäuft hat, so hoch, bis das Gott Gericht senden musste, weil er hatte dem Abraham schon gesagt, und ich werde mit jener Nation abrechnen. So, statt dass er seinen Zorn ausgießt auf alle, sandte er seine Sorge zu ihnen. Er sandte seinen Tröster zu ihnen. Er sandte sein Wort zu ihnen. Und er sendet immer sein Wort durch seinen Propheten. Und er tat es in der Zeit von Noah, und er tat genau das gleiche in den Tagen von Noah, in den Tagen von Eli oder von Moses, und wir finden heraus, dass er das gleiche getan hat. Er sandte ihnen seinen Propheten und sie trennte sich von dem Unglauben. Nun, das ist die Art, die herauskommt. Das ist die Art, die es glaubt. Sie glaubte Moses. In den Augen von Pharao war er ein Fanatiker. Er war ein Magier. Er war ein Heuchler. Er war irgendetwas ganz Schreckliches. Aber für die Menschen, die auserwählt waren, die herauskamen, übereinstimmend mit dem Wort Gottes, nämlich, ich will sie hinausführen, für sie war er ein Propheten. Er war Gottes vorhergesehener Weg. Und auch er, beachte, sie glaubten ihm und entkamen von diesem Gericht in jenem Tage. Sie glaubten Moses. Und er sagte, er sorgte für sie oder war besorgt um sie, sie herauszubringen. Und er sorgte auch für sie während der Reise, nachdem sie rausgekommen waren. Amen. So wie das war im Physischen, ist es dieses im geistlichen Bereich. Er hat sich gesorgt. Warum? Er hat alles besorgt, was sie brauchte, während sie unterwegs waren. Hat er das getan? Er heilte sie, als sie krank waren. Er hat für Heilung gesorgt. Er hat einen Weg bereitet für ihre Krankheiten. Er hat eine eherne Schlange besorgt, dass sie aufschauen konnte zu der Schlange, ein Symbol der Sünde, und geheilt wurden. Er ernährte sie, während sie unterwegs waren. Dort, wo es kein Brot gab, ließ er Brot vom Himmel regnen. Er ernährte sie. Und nicht nur das, er kleidete sie und zeigte, dass er sich sorgt um die, die sich Sorgen machen. Wenn sie bereit sind zu bekennen und Buße zu tun und zu glauben und anzunehmen, dann sorgt sich Gott auch. Aber du hast dich erst Sorge zu machen. Du hast das anzunehmen, was er dir sandte. So, er kümmert sich um die so sehr, dass sie sicher sein, dass es kein Fehler geben würde. So bestätigte er sein Prophet durch ein Zeichen, nämlich die Feuersäule. So ließ er den Menschen sehen, dass es nicht bloß ein Mann war, der mit ihnen hier ging, dass es Gott war über ihn. Er war derjenige, der sie den Weg führte. Gott sorgt sich, ist besorgt um die Menschen, die selbst besorgt sind, die sich sorgen. Gott sorgt sich für die, die sich um ihn kümmern. So, er bestätigte diesen Mann und bewies, dass er Gottes Knecht war, indem er ihnen eine Feuersäule sandte, um sie zu dem Lande hinzuführen, worum es ging. Sie wusste, dass solange wie dieses Zeichen des Feuers und eine Wolkensäule und Feuer sie folgten, er sagte, er nahm die Feuersäule und die Wolkensäule nicht weg. Und er war Jahre und Jahre mit ihnen in der Wüste. 40 Jahre, ist das richtig? Führte die Feuersäule sie. Und wir sind jetzt in unserem 33. Jahr. Noch nur 7 Jahre länger und dann würde es das gleiche Typ sein, der gleiche Typ. Gut. Eine Feuersäule führte sie und er sorgte für sie. Und er sorgte so sehr für sie, bis dass er ihnen wissen ließ, dass es nicht irgendetwas Wissenschaftliches ist und dass es auch kein Irrtum ist, aber eine bestätigte Botschaft, die bewiesen worden war. Er sorgte sich sogar um eine Frau, die eine Außenseiterin war, keine Israelitin. Sie gehörte nicht zu der Gruppe. Sie war eine Außenseiterin, eine Presbyterianerin oder Methodist oder so irgendetwas. Sie war an der anderen Seite, aber als sie hörte, ihr Name war Rahab. Sie lebte, sie war eine Prostituierte. Aber als sie hörte, wie Gott in einer Feuersäule war und sie führte, dann sagte sie, da rief sie zu Gott und sie zeigte Barmherzigkeit an diese Spione, die hergekommen waren, um das Land auszuspionieren. Und weil sie sorgte, für sie und ihr Volk sorgte Gott für sie. So sehr, bis dass diese Prostituierte ihr Leben Christus gab und zu der Sache gab, weil sie hatte das Zeichen gesehen von dem übernatürlichen Gott. Sie diente ihre Götter hier direkt in ihre eigene Denomination. Aber als sie dann dieses große übernatürliche Zeichen sah, rief sie aus und flehte um Barmherzigkeit. Barmherzigkeit für sie und ihre Familie. Und Gott kümmerte sich so um sie, dass als die ganze Stadt zusammenfiel, das eine auf das andere, dass von ihrem Hause kein Stein bewegt wurde. Er sorgt sich. Obwohl sie eine Außenseiterin war, sie war zu der Zeit nicht in der Gruppe, aber er war besorgt. Er ist immer besorgt. Er sorgte sich um Elia auf Ehe und er alleine sich um Gott sorgte. Oh, Halleluja! Da ist es, wo es hinkommt. Werfet eure Sorge auf ihn, denn er ist um euch besorgt. Das sagt Petrus zu den auserwählten Ältesten. die Ältesten und die in der Gemeinde. Und er sagte, leget eure Sorge auf ihn, weil er sorgt für euch. Legt alles dorthin, weil ihr seid rein vor Gott. Ihr wandert als Knechte Gottes. Gott kümmerte sich um Elia, weil Elia kümmerte sich um Gott. Aber die andere Prediger hatte die Vision des Tages verloren, den Wille Gottes verloren und die Liebe zu den Worten verloren. Und es wurde alles modern. Aber es tut nicht zur Sache, wie modern Isabel die alle hatte, die erste Dame des Landes. Und es tut auch nicht zur Sache, wie viele von den anderen Predigern diese Frauen tun und machen ließen. Elia rief dagegen aus, im Namen des Herrn. Er kümmerte sich um das, was Gott gesagt hatte. Und Gott kümmerte sich um das, was Elia dann sagte, weil er sagte das Wort des Herrn. Gott kümmert sich, wenn du dich kümmert. Aber du musst dich erst Sorgen machen, jawohl. Nun beachte, er kümmerte sich, als er Elia rief durch sein Wort. Von unten diese Denomination heraus. Es schien, als ob er von Hunger umkommen würde, weil es würde keine Zehnte mehr geben und auch kein Opfer würde mehr zu ihm gelangen. Aber er hat sich so um Elia gesorgt, dass er ihn nicht von Hunger umkommen ließ während dieser Zeit, dass er das Wort Gottes gehorchte. Er gebot den Raben, ihn zu ernähren. Und er sorgte sich um Elia, weil Elia um ihn sich sorgte. Und er ist das Wort. Er sorgte sich auch um Daniel, als Daniel sich sorgte, sich genug sorgte um das Wort Gottes, dass er ernsthaft betete. Es tut nicht zur Sache, was der König sagte, ich möchte nicht mehr, dass dieses und jenes geschieht. Elia warf einfach die Fensterladen auf, schaute nach Jerusalem und betete. Elia war um Gott besorgt und Gott kümmerte sich um Elia. Daniel kümmerte sich um das Wort Gottes und Gott kümmerte sich um Elia. Er sandte eine Feuersäule, dass jene Löwe beängstigt wurde, von ihm weg ging, auf er diese ganze Nacht dort unten blieb. Gott sorgte sich um Daniel, weil Daniel sich sorgte. Jawohl, meine Herr. Er betete ernst, weil er wusste, dass das bedeuten würde, in die Löwegrube geworfen zu werden, wenn er die Denominationsverordnungen nicht befolgen würde. Aber er kniete hin beim Fenster und fürchtete sich nicht vor das, was Menschen sagten. Er warf die Fensterladen auf, weil es war ein Gebot Gottes und betete jeden Tag ernst und ehrlich zu seinem Gott. Er sorgte sich um Gott und sein Gebot und Gott seinerseits sorgte sich um Daniel und sein Auftrag, sein Stand. Daniel sorgte sich um Gott und sein Wort und Gott sorgte sich um Daniel und sein Stand für das Wort. Und er wird das jedes Mal tun. Amen. Er sorgte sich um die Hebräerkinder, Sadrach, Mesach und Abednego, als sie sich ernst sorgten um ihren Glauben, der ihnen überliefert worden war, das Wort Gottes. So, er sorgte sich um sie, bis das aus die Posaune tönte. Sie hatte ein Gebot von Gott, man soll sich nicht vor einem heidnischen Gott niederknien, noch irgendein Bild, kniet nicht nieder und betet sie nicht an. Das war das Gebot. Und als sie dann in die Posaune bliesen, dann hieß es, wir werden in den Ofen geworfen werden, also solche, die das nicht tun. Aber sie kümmerte sich so, bis dass sie ihr Rücken zu dem Bild drehte. Das ist richtig. Aber dann sorgte Gott für sie, dass als dann die Hitze da war, er den vierten Mann dort unten hinsandte, dort in den feurigen Ofen, um sie kühl zu bewahren. Er sorgte sich, weil sie sich sorgte. Aber wenn du festhalten willst an irgendein Glaubensbekenntnis, dann kümmert Gott sich nicht darum, was du tust. Wenn du das tun willst, dann wird er sich nie um dich sorgen. Weil du tust dann das, was Menschen sagen. Aber wenn du halten willst zu den Worten Gottes und zu deinem treuen, ernsten Bekenntnis, und zu dem Glaube, dass Gott ein Heiler ist, derselbe gestern, heute und für immer, dann wird er sich um dich kümmern. Er sorgte sich damals, er sorgte sich um diese Hebräerkinder und er sandte ihnen diesen vierten Mann, um sie zu befreien, das war Christus, wir wissen das. Als der Aussätzige ausrief, Herr, dann kamen 10 Aussätzige her und riefen ganz ernst, Herr, sei uns gnädig. Sie hatte genug, um sich Sorgen zu machen um ihre Nöte. Er hatte eine Kraft, um sich für sie zu sorgen. Er sorgte sich dann um diese Aussätzigen, weil diese Aussätzigen sich Sorge gemacht hatten, ihr Bekenntnis abzulegen, denn sie nannte ihn Herr. Er sorgte sich, als der Hauptmann sich so viel Sorge gemacht hatte, dass er um Hilfe hinsandte zu Jesus. Als der Hauptmann dann auch dadurch sein Glaube zeigte, dass er sich von seiner Götze von Rom loslöste und sich genug Sorge so machte durch dieses öffentliche Zeugnis, dass er hinsandte um ihn, dass er herkommen sollte, um seinen Sohn zu heilen, dann sorgte sich Jesus genug, um ihn zu heilen, um hinzugehen, ihn zu heilen. Er sorgt, wenn du dich sorgst. Jedoch, du hast dich erst sorgsam zu zeigen. Er sorgte sich. Er sorgte sich, als Jairus sich sorgte über Jesus. Er war ein geheimen Gläubiger. Er glaubte, dass er richtig war, aber um seinen Denominationsstand konnte er nicht rauskommen und es bekennen. Aber als seine kleine Tochter krank wurde und starb, wusste Jairus, als er den Tod von seiner Tochter anschaute, oder um seine Sorge zum Ausdruck zu bringen, strengte er sich so sehr an oder sorgte sich so sehr, dass er sich von all diesen Ungläubigen loslöste, die um ihn herum waren, und er tat seinen kleinen Predigerhut auf und ging hin und fand Jesus. Als Jairus zeigte, dass er sich Sorge machte, zeigte Jesus, dass er auch sich Sorge genug macht, um herzukommen und sie von den Toten aufzuwecken. Werfet eure Sorge auf ihn, denn er sorgt. Ohne Rücksicht darauf, was es ist, er sorgt. Er sorgte auch, als es so gar keine Anordnung gibt oder gab, als nichts Dementsprechendes gesagt worden war. Er hatte nichts davon erwähnt, aber er sorgte sich um eine kleine Frau, die nicht in die Gebetslinie kommen konnte. Und sie sagte, wenn ich nur den Saum seines Kleides anrühren kann, ich glaube ihm. Er sorgte sich um ihr Glaube daran so sehr, dass er sich umwandte, sie aus der Versammlung herausrief und ihr ihr Glauben sagte und dass der Glaube sie gesund gemacht hatte. Und er kümmerte sich, weil diese Frau sich Sorge machte. Er sorgte sich, als dieser neurotische Mensch, genannt Legion, sich trotz innerer Gegenwehr von unten diese Grabsteine des Teufels herausschlängelte, um hinzugehen und Jesus zu treffen. Und er warf sich selbst vor ihn nieder. Aus dieser Legion, dieser Teufel, würde niemals dorthin gegangen sein, wenn Legion nicht seinen Weg zu ihm hin durchgedrückt hätte. Und als er sich dann genug Sorge gemacht hatte, um diese Anstrengung zu machen, jener stand in seinem Glauben, kümmerte Jesus sich so sehr, dass er diese Legion von Teufel aus ihm herauswarf. Und sein neurotischer Zustand war weg. Er kümmert sich, wenn du dich kümmerst. Jawohl, meine Herren, er sorgt sich, wenn du dich sorgst. Nun, als dieser Mann, dieser blinde Mann dort ausrief an dem Tor von Jericho, O Jesus, obwohl ein Jude war, ein orthodoxer Jude, und ein gutes Ansehen hatte in der Synagoge. Aber als dieser Mann dann sagte, was ist das da für ein Lärm? Sagten sie, Jesus von Nazareth geht vorüber, ein Propheten. Daar rief er Jesus, de Sohn von David. Oh, welch eine Zurechtweisung war das für sein Prediger, für die Priester, die dabei standen. Aber er kümmerte sich nicht darum, was dieser Priester oder Pastor oder was irgendjemand anders sagte. Er war interessiert. Er sorgte sich genug, setzte sich sehr ein, sein Augenlicht zu bekommen. So er rief. Und als dieser blinde Mann bereit war und sich genug kümmerte und Sorgen machte, um zu rufen, sorgte sich Jesus, um ihn zu heilen. Und er ist derselbe gestern, heute und für immer. Er macht sich Sorgen, wenn du dir Sorgen machst. Aber du musst dir erst Sorgen machen. Du hast zu beweisen, dass du dich Sorgen machst, dass du besorgt bist. Er kümmerte sich so, bis dass eine Frau, die mit 6 Männern lebte, sich selbst offenlegte und wusste und auch erkannte sein messianisches Zeichen der Unterscheidung. Er kümmerte sich dann so sehr, dass er ihr jede Sünde vergab und ihr das Wasser gab, wofür sie nicht braucht, herzukommen, um das raufzuholen, weil sie erkannte es. Sie sagte, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Als er ihr sagte, was mit ihr verkehrt war. Und sie schaute aus nach jenem Tag, dass der kommen sollte. Nur sie war ganz und gar in einer Gemeinde drin. Und so hatte sie eigentlich nicht die Gelegenheit, das zu tun. Aber als sie einen Mann sah, der ihr sagen konnte, was verkehrt mit ihr war, sagte sie, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich weiß, wenn der Messias kommt, wird er diese Dinge tun. Er sagte, ich bin es. Und das war genug. Dann sorgte sie sich. Sie ließ ihr Wasserkrug stehen und ging in die Stadt und sie sagte, kommet und sehet einen Mann, der mir alle die Dinge gesagt hat, die ich getan habe. Wenn dieser nicht der Messias ist, sie war so ungefähr wie Rahab. Sie kümmerte sich so sehr, bis dass sie die ganze Stadt in Alarmzustand versetzte. Sie kümmerte sich, weil irgendetwas geschehen war. Die bestätigte Schrift war passiert, war geschehen worden und positiv sicher gemacht worden. Und dann sorgte sie sich. Sie sorgte sich nicht darum, was die anderen Männer sagten oder was irgendjemand anders sagte. Sie sah es und sie war auch dabei, als es geschah, so sie sorgte sich. Und sie sorgte sich um ihr Volk, bis dass sie einem jeden von denen es gesagt hatte und es verursachte, dass die ganze Stadt an Jesus Christus glaubte. Sie sorgte sich und er sorgte sich. Ganz gewiss hatte das getan. Und Jesus hat sich sehr gesorgt um die Botschaft von heute, um die gleichen Dinge hervorzubringen, die er gesagt hatte, so sehr, bis er starb und wieder aufstand, um sie zu senden mit dem Heiligen Geist, den Tröster, um heute sein Dienst zu zeigen, dass er noch immer lebendig ist. Er hat sich Sorgen gemacht. So, wollen wir uns keine Sorgen machen? Das ist die Sache jetzt. Wollen wir uns keine Sorgen machen? Er starb für diesen Dienst. Er starb, dass der Heilige Geist in diesen Tagen hier sein konnte, um diese Dinge zu zeigen. Er sorgte für dich. Er sorgte sich, es hierher zu bringen. Er sorgte sich, um diese Behauptung, um diese Sache festzustellen. Er sorgte sich, weil er dich liebte. Er sorgte sich sehr, dies alles zu tun. Auch um den Heiligen Geist zu diesen Dingen zu senden und diesen Dienst heute zu machen, zu schaffen. So, er bewies, dass er sich sorgte damals, weil er kam, um das zu bestätigen, was Gott sagte, dass er sein würde. Das ist der Grund, dass diese Frau ihn erkannte. Sie sagte, ich weiß, dass wenn der Messias kommt, er ist ein Prophet, wenn der Messias kommt, dann wird er uns diese Dinge sagen. Seht ihr? Er sorgte sich so sehr um das Wort Gottes, um es ihr zu bestätigen. Amen. Nun, er sandte den Heiligen Geist, oder jetzt sandte er den Heiligen Geist, dass in diesen intellektuellen Tag, oder diesen Tag, mit diesen intellektuellen Auffassung, Verständnis der Dinge, dass er durch den gleichen Heiligen Geist uns beweisen möge, dass er noch immer der Messias ist. Und dass es in der gleichen Art und Weise beweisen möge. Er ist nämlich derselbe, gestern, heute und für immer. Nun, die Frage ist, ja, kümmert er sich, sorgt er sich? Was denkt ihr davon? Es ist hier. Und es ist immer und immer wieder bewiesen worden. Sorgt ihr euch genug, dass ihr es glaubt? Sorgt ihr euch genug in diese Dinge, dass ihr eure Sünde bekennt und dass ihr verkehrt gewesen seid? Bekennet euer Unglaube und nehmt es an. Ja, sorgt ihr euch genug, um es anzunehmen? Er war genug besorgt, so sehr besorgt, dass er starb und wieder aufstand, um es euch zu bringen. So, seid ihr dann so sehr besorgt, dieses anzunehmen? Ich denke, dass es die ganze Zeit durch bewiesen ist, von der Zeit von Noah an bis ganz weit zurück von 1. Mose und die ganze Zeit hindurch. Wir haben ja keine Zeit, es alles durchzunehmen. Aber seht ihr, er hat sich besorgt gezeigt, er hat sich gesorgt. So, er starb, dass er sich sorgte und dass ihr einen Weg haben mögt. Und er hat diesen Weg gebracht. Er sagte ganz genau, was der Weg bewirken würde. Und nun, jetzt ist er heute hier und zeigt, dass es die Wahrheit ist. Nun, in dieser bösen Stunde, wo wir drin leben, besorgt ihr euch genug in diese Dingen von ganzem Herzen? Dass du es glaubst, dass ihr es glaubt? Nun, ob ihr in der Gebetslinie kommt oder wo du herkommst oder hinkommst, das ist es nicht. Es geht darum, sorgst du dich? Werfet deine Sorge, eure Sorge auf ihn und er sorgt für euch. Und seid ganz ernst in diese Dinge. Sorgt euch sehr ernst zu sein. Denn er hat durch sein bestätigtes Wort bewiesen, dass er sorgt. Und er verhieß es zu senden und er hat es getan. Er verhieß es im Wort und hier ist es. Er sorgt. Nun, wie steht es mit dir? Es ist so, du solltest dich als Nächster sorgen. Er hat sich sehr gesorgt. Er hat sich sehr gesorgt, jeder Feind für dich zu besiegen. So, dass alles, was du zu tun hast, ist ernst zu sein und es zu glauben. Er besiegte den Tod. Für mich gibt es an dem Tode nichts mehr zu besiegen. Er ist schon besiegt. An der Krankheit gibt es für mich nichts mehr zu besiegen. Und es gibt auch für Christus nichts mehr, um zu besiegen. Es ist alles schon besiegt. Ich habe nur mir Sorge zu machen, dies alles zu glauben. Hast du Angst für das, was irgendjemand anders dir gesagt hat? Hast du Angst für die Diagnose des Arztes? Hast du davor Angst, dass was die Gemeinde dir sagen wird? Hast du Angst davor, dort zu stehen, direkt vor dem Teufel? Sagt, ich bekenne meine Sünde und ich lege jedes Ding zur Seite. Ich glaube jedes Wort. Hier bin ich, Herr. Schaffe in mir eine Sorge. Du sorgst für mich und ich sorge mich um dich. Ich denke da an diesen teuren alten Lied, er sorgt für dich, durch Sonnenschein und Schatten, er sorgt für dich. Lasset uns unsere Häupter beugen, wir können jetzt nicht weitermachen. Und da kommt dieses Lied, er sorgt für dich durch Sonnenschein oder Schatten, er sorgt für dich. Lasset uns es ihm singen, mit unserer Häupter gebeugt und auch unser Herzen gebeugt. Er sorgt für, lasset uns dahin schauen, zu all dem, was er getan hat. Er sorgt für dich. Durch Sonnenschein oder Schatten, er sorgt für dich. Er sorgt. Nun, wenn du dir Sorge machst, dann hebe deine Hand, während du singst. Er sorgt für dich. Durch Sonnenschein oder Schatten, er sorgt für dich. Himmlischer Vater, zu dieser Zeit, zu dieser späten Stunde des Tages, bekennen wir aus den Tiefen unseres Herzens, dass wir durch dein Wort jetzt wissen, dass du dich immer um dein Eigentum gesorgt hast. Aber der Kummer ist, Herr, sorgen wir uns, kümmern wir uns. Oder möchten wir bloß eine Bildung bekommen und zum Beispiel, dass ich einen Doktorsgrad habe oder irgendeinen anderen Titel? Das ist bloß das Rezept kenne. Aber das heißt nicht, dass man es eingenommen hat. Gott, ich bete, dass du heute von einem jeden von uns die Sorge Christi wegnehmen wirst in unser eigenes Herz hinein und sein Leiden auf uns legst, sodass wir uns im Klaren darüber sind, dass wir auch den Schmach seines Namens leiden müssen, dass wir auch leiden müssen. Und mögen wir doch, wie diese Jünger von damals sein, zurückkehren, voller Freude, dass uns auch das Vorrecht gewährt worden ist, den Schmach von seinem Namen zu tragen. Gewähre es, Vater. Ich werde jetzt für die Kranken beten, Herr, die Hände auf sie legen. Sie haben ihre Hände gehoben, viele von ihnen. Und für vielen wird gebetet werden. Sie haben Gebetskarte bekommen und einige hier sind da, die nicht rechtzeitig gekommen sind, um Gebetskarte zu bekommen. Aber, Herr, sie werden glauben. Sie haben ihre Hände gehoben, so scheint es mir, die ganze Versammlung, viele von denen sind krank. Und hier liegen diese Taschentücher. Und ich fühle deine göttliche Gegenwart durch dein gesalbtes Wort. Heile sie, Herr. Gewähre, dass ihre Bitte erhört wird. Und nun jetzt von diesen Taschentüchern zu der Versammlung, zu diesen menschlichen Wesen, die hier draußen sitzen und leiden. Lass die Gegenwart des Herrn kommen, Vater, und sie alle heile. Willst du das heute Morgen durch deine göttliche Gnade tun, wenn wir bekennen, Herr? Ich, dein Knecht, ich bekenne eine Unfähigkeit. Ich habe nicht ein Ding, Herr, das ich dir darreichen kann als ein Verdienst. Wir sind unwürdig. Keiner von uns kann das tun, Herr. Wir sind nicht würdig für diese Dinge, worum wir bitten. Aber, Herr, wir wissen, dass Jesus wegging, hinauf in die Herrlichkeit, um eine Stelle zuzubereiten und dann herkommt, um uns zu sich selbst zu empfangen. Und er sagt uns, dass er uns einen Tröster senden würde, dass der Heilige Geist sein würde. Und er würde seine Arbeit tun und würde für immer bei uns bleiben. O Heiligen Geist, Geist Gottes, komme frisch auf uns herab, heute Morgen, und bestätige deine Gegenwart, Herr, in der gleichen Art und Weise, wie du es damals tatst, als du hier auf Erde wandeltest. Dass diese Versammlung wissen möge, dass du hier in diese letzten Tage bist, um dein Wort zu bestätigen und um zu beweisen, dass so wie es war in den Tagen von Lot, so wird es sein beim Kommen von dem Sohn des Menschen. Herr, es ist für deine Ehre und Herrlichkeit, dass wir dieses bitten. Und wir stellen dir unser Bekenntnis anheim. Reinige uns durch dein Blut, Herr. Wasche uns durch das Wasser des Wortes und reinige uns in deinem Blute und stell uns daher als Beispiele, wie Petrus das sagte, in dieser Textlesung von heute Morgen für diesen ungläubige Welt. Und wir bitten das im Namen Jesu Christi. Amen. Ich werde jetzt die Schwester bitten, und unterbricht dann das Klavier einen Augenblick, Auch wir mögen vielleicht ein ganz klein bisschen spät sein heute, aber ich komme hier auch nicht allzu oft. Hab nur Geduld mit uns, also nur ein bisschen. Während jeder Mann noch einige Augenblicke bleibt, jetzt, wir werden für einen jeden beten. Billy Paul, wo ist er? Wo hast du diese Gebetskarte rausgegeben? Was war es? B, 1 bis 100? Dann lasst uns einige von den B nehmen und dann sehen, ob er uns Unterscheidung gibt. Wie würde das sein? Seht ihr, wenn er hier mit uns ist, dann bitte ihn. Glaubst du, dass er das tun wird? Ich habe gepredigt und ich war gesalbt, aber nun bin ich von dem Prediger weggekommen, seht ihr? Und lasst jetzt die Menschen aufstehen. Gut, wir werden sowieso für alle beten. Wir fangen also mit Nummer 1 an. Wer hat B Nummer 1? Stehe nur auf, wer die Gebetskarte hat. Nun, nein, ich werde sie einfach hier alle herbringen. Sie kommen hier raus aus diesem Gang und kommen dann hierher. Lass B Nummer 1, wer hat das? Die Gebetskarte Nummer 1? Ihr meint, er ist nicht im Gebäude? Gut, dann fangen wir an. Oh, tut mir leid, es ist eine Dame. Jawohl, gut. B Nummer 2. Nun, wir haben schon angefangen bei Nummer 1. Lass B Nummer 2 jetzt kommen. Wer diese Karte hat, hebe deine Hand so, dass wir das auch sehen können. Komm nur hierher, Dame, hier gerade hierher. 3, wer hat 3? Nun, lasst uns eine richtige Reihe machen bis zu der hinteren Mauer hin. Wir wollen uns jetzt dorthin bewegen oder von hinten irgendwo her. So gut. Gebetskarte Nummer 3. Wer will kommen? Ist es diese Dame, die herkommt? Ich sehe deine Hand nicht, verzeih mir, Schwester. Nummer 4, wer hat Gebetskarte 4? Wirst du vielleicht deine Hand heben, sodass ich dich auch sehen kann, wer du bist? Dieser Mann dort, dieser farbige Bruder. Möchtest du, mein Herr, vielleicht hierher kommen? Nummer 4, Nummer 5, wer hat Nummer 5? Dieser Herr dort hinten. Möchtest du auch hierher kommen, wenn du willst? Nummer 6. Wer hat Gebetskarte 6? Hebe deine Hand hierher. Gut, 6, 7. Nun, dieses wird vielleicht bewirken, dass es hier ein bisschen voll wird. 7, gut, richtig, 7. Nummer 8, bist du? Gut, kommst du nur her, mein Herr. Nummer 9, gut. Nummer 10, gut, kleiner Junge. Dieser kleine Junge lässt mich an etwas Liebliches denken. Als ich hereinkam und diese kleinen Jungs, es bringt mich fast um, wenn ich daran denke. Eine kleine Junge stand dort, gerade vorher, und er sagte, Bruder Brennan, willst du was für mich tun? Er war ungefähr so groß wie dieser Junge. Ich sagte, warum geht es denn, Junge? Er sagte, bete du doch für meine Mutter. Er sagte weiter, sie missbraucht einfach den Namen Gottes und sie führt solch ein furchtbares Leben. Ich sagte, wo wohnst du? Hier in der Stadt? Er sagte, ja, mein Herr. Er wollte, dass seine Mama eine gute Frau wird. Kein Wunder, dass Jesaja sagt, und ein Kind wird sie führen. Nummer 10. Ist es nicht Nummer 10? Gut. Nummer 11. Gut. Nummer 12. Nummer 12. Gut. Nummer 13. 14. Gut. 15. 15. Ich sehe sie nicht. Nummer 15. 16. Gut. Komm nur hierher, mein Herr, wenn du das willst. 16, 17, 18, 18. 18 sehe ich nicht. Gut, Dame oder Schwester, 18. Gut. Nun, geh nur dorthin, Schwester, wenn du das willst. Hier, so rum. Nun, schau. Diese Gebetslinien, also das ist jetzt genug, dass sie auf einmal hier alle stehen. Während die Gebetslinie dann anfängt zu zerfallen, seht ihr, dann lasst Billy Paul oder einige von denen hier von dem Podium, Bruder Neville, lasst Bruder Neville dann nachher, wenn du das dann siehst. Nun, Bruder Neville, wenn du siehst, dass diese Gebetslinie, also er wird dann so eine Bewegung machen, weil ich werde dann beten für den Heiligen Geist, unterbricht dann einige Mal. Nun, dieser Mann, du hast eine Gebetskarte hier in diesem Rollstuhl. Und er hat seine Gebetskarte. Gut, nun, du kannst ihn jetzt direkt in die Gebetslinie führen. Nun, ist da noch irgendjemand anders, der hier ist und nicht hierher kommen konnte? Möchte vielleicht irgendjemand ihm dann helfen? Wenn ihre Zeit dann kommt, seht ihr? Nun, du denkst also, wir fangen dann ungefähr an, wo ich aufgehört habe, bei ungefähr 18 oder 20, irgendwo dort, und du fängst dann bei 21, 22, und du weißt dann, wann dein Augenblick gekommen ist, um herzukommen. Nun, sorgt er sich? Glaubt ihr, dass er sich immer Sorge gemacht hat? Glaubt ihr, dass er sich jetzt auch Sorge macht, um dich besorgt, bekümmert ist? Wenn er sich einmal gesorgt hat, dann sorgt er immer. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Ja. Nun, ich möchte, dass jedermann einfach richtig ernst ist. Und du bleib an deiner Stelle und beten. Und nun ihr auch in der Versammlung betet. Nun, wie hat er sich gesorgt? Weil er konnte sich nicht mehr sorgen. Und kein Mensch und kein Prophet und niemand anders kann über die Grenze hinausgehen von der verheißenen Arbeit Gottes. Ist das richtig? Nun, ich kümmere mich nicht darum, es mag sein, dass du hunderte Male durch Gebetslinie gegangen bist. Aber ihr, die jetzt steht oder ihr, die da sitzt, wenn es Sünde in eure Leben gibt, Unglaube, bekennet es gerade jetzt. Wage es nicht, hierher zu kommen ohne das. Ja, du kannst hierher durchkommen, aber dann tut es nichts zur Sache, wie sehr ein Mann gesaugt ist oder wie er stehen würde und seine Hände auf dich legen würde. Du würdest es ganz bestimmt verfehlen. Hunderte Meilen würdest du es verfehlen, es sei denn, dass du es glaubst. Du musst es glauben. Du hast es zu bekennen. Das hast du zu tun. Seht ihr? Dann, wenn ihr hierher schaut, wie da es gibt, unterbricht dann. Ich hoffe, dass ihr das Bild jetzt so mitbekommen habt. Seht ihr? Es ist total unmöglich für Gott, dir gegenüber sein Wort zu halten, wenn du dein Wort Gott gegenüber nicht hältst. Siehst du? Wenn du es wahrhaft glaubst, dann kann es nichts geben, was dich in Zweifel bringt. Noch Zeit, noch Raum. Nichts kann dich in Zweifel bringen. Du glaubst es. Glaubst du das? Die Versammlung sagt ja, Amen. Nun, ich werde mir jetzt diese Gebetslinie anschauen, soweit wie ich kenne. Es sei denn, dass es dieser Mann hier gerade ist, ihn kenne ich. Und ich kenne auch jene. Ich weiß, dass Gene Slaughter dort ist. Ich kenne ihn. Und außerhalb von denen, nun, ich weiß nicht was, also wer das ist, der hier vor mir steht. Ich habe keine Idee, wofür sie hier sind. Das weiß Gott. Und nun, wenn ihr alle wisst, dass ich nichts von euch weiß, hebet eure Hand, ihr, die da steht. Nun, wie viele in dieser Versammlung wissen, dass ich nichts von dir oder euch weiß? Hebet eure Hand. Aber wie viele sind sich bewusst darüber, dass Jesus Christus von euch, von dir weiß? Und wie viele sind bereit, Folgendes zu sagen? Ich glaube, die Versammlung wiederholt, ich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus mich heilte. Auf er gekreuzigt wurde. Auf Golgatha. Das ist richtig, seht ihr? Nun, wenn er es dann schon getan hat, dann ist es dein oder euren Glaube, es anzunehmen. Nun, er hat sich Sorge genug gemacht, sich genug gekümmert. So, bist du jetzt bereit, sorgst du dich genug, um jede Zweifel zur Seite zu legen und es zu glauben? Werfet eure Sorge auf ihn, denn er sorgt für euch. Nun, wenn du krank bist, wenn du beladen bist, ich habe gesehen, gut, wisst ihr, Zehntausende und nochmals Zehntausende Dinge, die der Heilige Geist getan hat. Und ihr wisst das, Spastische, sogar Leute, die tot waren. Ein Mann starb direkt hier auf dem Podium, direkt vor uns, ungefähr vor 3 Wochen. Seine Frau ist eine staatlich diplomierte Krankenschwester hier. Und der Mann fiel einfach so zusammen. Er saß dort hier irgendwo. Hier, seine Frau sitzt hier jetzt. Und er ist hier irgendwo jetzt. Jawohl, er steht da gerade hier. Seine Auge drehte sich zurück und wurde irgendwie ganz dunkel. Er fiel nieder und ich ging dann nach unten hin zu ihm. Sie untersuchte ihn. Kein Herz zu spüren, kein Puls. Und ich legte meine Hände auf ihn. Er war weg. Er war gestorben. Und rief einfach um seinen Geist im Namen Jesu Christi. Und er stand auf. Seht ihr? Was ist es? Er ist die Auferstehung und das Leben. Das war ich nicht. Das war der Tröster, der handelte. Der Heilige Geist, der Fürsprache für uns tut. Seht ihr? Wir haben ihn angenommen und jetzt ist es seine Sache, Fürsprache zu tun, für uns zu vermitteln. Dann, wie sehr könnte ich, er unterbricht dann, könnte Gott dich gegen deinen Willen retten? Ganz bestimmt nicht. Er kann dich gegen deinen Willen nicht retten, du hast es zu glauben. Nun, was würde Folgendes sein, wenn er beweisen kann, wenn Gott mich durch eine göttliche Gabe zeigen lässt, dass Jesus Christus hier mit uns ist, dass dieser Tröster Jesus Christus ist. Er ist das Wort. Am Anfang war das Wort, ist das richtig? Das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und die Bibel sagte in Hebräer 4, dass das Wort Gottes schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Ein Unterscheider von den Gedanken des Herzens. Ist das richtig? Und das ist, was Jesus tat, um zu beweisen, dass er das gesalbte Wort war. Der Messias. Oh, seht ihr das nicht? Was ist Messias? Der Gesalbte. Der Gesalbte was? Das gesalbte Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Er war das gesalbte Wort. Siehst du das, Bruder Phil? Siehst du? Er ist das gesalbte Wort. Und nun, wenn du dich selbst ihm übergibst, dann gebraucht er dich über das hinaus, was du weißt. Und beweist damit, dass er noch immer das gesalbte Wort ist, ein Unterscheider von den Gedanken des Herzens. Und oh, wie könnte irgendjemand das anzweifeln? Glaub es doch nur, zweifle es nicht an. Und nun, ihr, die ihr da draußen sitzt, ich habe das Thema heute Morgen berührt. Als eine kleine Frau sich genug kümmerte, sie konnte nicht in die Gebetslinie kommen vielleicht, aber sie rührte den Saum seines Kleides an und er wandte sich um. Glaubst du das? Glaubt ihr das? Glaubst du, dass das heute wieder geschehen kann? Jawohl. Ja, nun, wie? Möchtest du es anrühren? Die Bibel sagt, dass er ein Hohepriester ist. Direkt jetzt ein Hohepriester sitzt an der rechten Hand der Majestät Gottes, um Fürsprache zu tun auf unser Bekenntnis hin. Wir bekennen, wir glauben ihm. Und wir möchten diesen Hohepriester anrühren. Wir möchten ihn anrühren. Wie würde er sich benehmen? Was würde er tun? Er ist hier in der Form von dem Heiligen Geist. Dann würde er direkt antworten, direkt dadurch zurücksprechen wirklich, und es dir ganz genau sagen. Ist das richtig? Nun, ihr glaubt das und bleibt nur sitzen, seid ganz ruhig, bleibt ganz ehrfurchtig und pass auf. Nun, wenn er dieses nun wenigstens 3-mal tun wird, wird das ausreichen? Ich denke doch, ist nicht so, 3-mal, wenn er das tun wird, 1, 2, 3, wenn er das tun wird. Nun, wie geht's Ihnen? Nun, lasst uns nur einen Augenblick beten. Seht ihr, dieses ist irgendetwas, was ein bisschen anders ist. als predigen und lass het uns jetzt diese Sache uns hinwenden. Nun, ich habe den Herrn diese ganze lange Zeit nicht angerufen, aber der Herr Gott kennt mein Herz und möge doch eure Bitte gewähren. Und ich glaube es, dass er es tun wird. Nun, hier steht eine Frau und wir sind einander fremd, soweit wie ich weiß, ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Sie mag irgendwo in einer Versammlung gewesen sein oder mich kennen durch Literatur. Aber der himmlische Vater weiß, soweit wie ich weiß, habe ich sie in meinem Leben mit meinem Auge noch nie gesehen. Sie ist mir fremd. Nun, wenn er derselbe ist, dann treffen sich hier ein Mann und eine Frau, genauso wie Jesus eine Frau an der Quelle traf. Und ich redete vorhin von ihr, dass er sich um sie sorgte. Nun, diese Frau ist wahrscheinlich nicht schuldig an der gleichen Sache, wie jene Frau war, aber es gibt hier etwas, was verkehrt ist. Aber er sorgt sich so sehr um sie, wie er das mit jener Frau getan hat. Seht ihr? Er sorgt sich. Nun, als sie es sah, erkannte sie es. Nun, wir beiden stehen gerade so hier. Nun, ich habe sie noch nie gesehen. Nun, wenn der große Heilige Geist, der Unsichtbare, jetzt, wenn die Sinne des Glaubens in mir kundtun werde, er hat die Sinne des Glaubens gebracht. Und sein Wort hat es so nahe gebracht in diese letzten Tage, bis dass er das Bild davon dort hat. Bis dass es dieses Bild jetzt ist, freier übersetzt. Er brachte es so nah zu unseren Sinnen, saute es so sehr. Er ist weggegangen und sah ihn, der Herr, hier reinkommen, sich umherbewegen in diese Form der Feuersäule. Hat er das nicht getan? Und nun ist er hier und ich weiß, dass er hier ist. Mein Glaube sagt, dass er hier ist. Nun, wenn er sich selbst nur genug materialisieren kann hier, um dieses Leben der Frau aufzufangen, seht ihr? Und er verhieß, dass er das tun würde. Der Heilige Geist würde die gleiche Arbeit tun, die er tat. Nun, ich habe jetzt gepredigt und jetzt möchte ich einen Augenblick zu dir reden, einfach um zu sehen. Wie er das auch tat mit der Frau an der Quelle, er sagte, bring mir etwas zu trinken. Wisst ihr? Und er war er saß dort wahrscheinlich und dachte über die andere Nacht, die hingegangen waren, um Nahrung zu holen. Und dann, er musste einen Augenblick mit ihr reden, um es zu wissen. Der Vater hatte ihn dorthin gesandt und er musste das. Er war unterwegs nach Jericho und er ging nach Samaria, das ist bergaufwärts, und so hat er es nötig, also da war ein Grund, er musste an Samaria vorüberziehen. Nun, in irgendeiner Weise musste er das. War da ein Zwang dazu. Der Vater sandte mich von Arizona hierher und ihr kamt hier herein. So, es ist alles genau das Gleiche. Nichts geschieht durch Zufall. Es alles geschieht aus irgendeinem Grund. Es ist die Gnade Gottes, das ist richtig. Nun, ich kenne dich nicht und du siehst richtig gesund aus. Und es könnte auch sein, dass du dafür hier nicht bist. Es könnte irgendetwas anders sein. Es mag sein für irgendein Geliebter. Es könnte um häusliche oder finanzielle Sache sein. Ich habe keine Möglichkeit, das zu wissen. Ihr wisst das. Aber wenn er es mir auslegt, wofür ihr hier seid, dann werdet ihr schon wissen, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Und will die Versammlung das aus einem Herzen dann glauben? Nun, ihr hört uns, es wird auf Tonband aufgenommen und wir stehen hier einfach auf dem Podium. Die Dame, ich sehe, dass sie ihr Kopf so in dieser Weise hochhält. Sie hat Ze had kopschmerzen die ihr zu schaffen machen. Het is wie migraine. Und es sind andauernde Kopfschmerzen, die fortwährend zurückkommen. Das ist die Wahrheit. Ist das richtig? Dann hebe deine Hand. Siehst du, das ist richtig. Und noch eine andere Sache. Du hast auch noch Schwierigkeiten mit der Schilddrüse. Und das ist ihr gesagt worden, auf irgendeine Weise. Macht dir auch zu schaffen. Und er hat recht. Es ist die Schilddrüse. Und dann hast du einfach Komplikationen dazu. Oh, es gibt so viele Dinge, die verkehrt sind mit dir. Du bist nervös, aufgeregt, wirst auch verwirrt. Und so dann und wann wunderst du dich, wo du stehst, ob du drin oder draußen bist. Das ist richtig. Es ist die Wahrheit. Nun, er kennt dich. Du hättest das nicht jetzt verbergen können, wenn du das müsstest. Siehst du? Du glaubst, dass er mir sagen kann, wer du bist? Gut, Viola, kehre nach Hause. Zurück, Jesus Christus hat dich gesund gemacht. Glaubst du? Ich weiß es nicht, aber Jesus Christus weiß alle Dinge. Und das ist wieder ein Fremdling mir gegenüber. Gott kennt aber uns beide. Glaubst du, dass ich sein Propheten bin, sein Knechten? Glaubst du, dass diese Dinge, die ich aus seinem Worte gepredigt habe, die Wahrheit sind? Glaubst du das? Wenn Jesus mir sagen wird, warum du hier bist, glaubst du dann, dass ich sein Knecht bin? Und er hat dieses getan, weil er sich um dich Sorge macht, besorgt ist um dich. Er tut das, weil er sich um dich kümmert. Er sorgt für die anderen, die in der Linie kommen. Er sorgt für sie. Du hattest einen Kummer, einen Unfall, einen Autounfall. Und du bist dadurch geschockt. Das ist richtig. Und du hast auch Kummer mit deinem Bein. Das ist richtig. Aber es wird gut werden. Und die Nervosität wird dich verlassen. So, gehe nur nach Hause, dank dem Herrn und sag Preis dem Herrn. Wenn du glauben kannst, alle Dinge sind möglich. Gut. Glaubst du? Ich kenne dich nicht. Du bist mir fremd. Aber Gott kennt dich. Glaubst du, dass er mir den Grund sagen kann, wofür du hier bist? Oder irgendetwas anderes von dir? Würdest du das glauben? Die Frau sagt ja. Es gibt eine andere Frau. Nicht du bist krank. Nein, das ist es nicht. Es ist, du bist hier für irgendjemand anders. Du bist hier für es ist deine Mutter, das ist richtig. Und sie hat auch etwas Verkehrtes an ihrem Bein, das ist richtig. Sie ist hier nicht. Sie ist in der Nähe von einer Stelle, die sieht aus wie, also mir scheint es wie Englisch zu sein, so ungefähr, irgendwo dort unten hier. Ist das richtig? Glaubst du? Gut, dann geh nur weiter, sie ist geheilt. Es gab da zwei Frauen, eine von denen war viel älter, so ich wunderte mich darüber, wo es war. Ich schaute auch hin, um zu sehen, wo es war. Der Herr Gott weiß alle Dinge, ist nicht so? Und er kann alle diese Dinge tun. Glaubt ihr das? Amen. Ist er nicht wunderbar? Ich liebe ihn. Er ist mein Leben. Er ist alles, was ich habe. Er ist alles, was ich möchte. Die Salbung folgte jener Dame. Es gibt noch eine andere Dame, die dort sitzt und die wird auch geplagt von Nervosität. Und sie hat ein Gewächs unter ihrem Arm. Ist das richtig? Wenn sie ihre Hände auf dich damals legte, hast du ein richtig komisches Gefühl gehabt. Ist das nicht richtig? Da war es, auf er dich heilte. Und du wirst gesund werden. Du wirst diese Krücke nicht mehr brauchen. Schau, wo sie ist. Die Frau da, wofür gebetet wurde. Hier, seht ihr? Habt ihr beachtet, als sie betete? Ich betete für sie und was geschah? Seht ihr? Ich sah eine andere Frau und ich schaute in diese Richtung und da war ein großes Fühlen. Sie müssen einander wohl gekannt haben auf irgendeine Weise oder miteinander bekannt gewesen sein. Weil jene Frau hat ein Gefühl für diese Frau hier. Und dann diese Frau ging dorthin und rührte sie an und als sie das tat, ich schaute hin und sah irgendetwas dort drüben Und da war sie und stand direkt dort. Oh, ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen, aber Gott im Himmel weiß das. Oh, warum möchtest du das noch anzweifeln? Wenn du glauben kannst, er könnte sogar jede Gewohnheit von dir wegnehmen. Glaubst du das? Glaubst du, dass er dich gesund macht? Dann geh hin und höre jetzt direkt auf und rauche niemals wieder. Geh hin und glaube es von ganzem Herzen. Habe Glaube in Gott und zweifle nicht. Glaubst du? Haben wir bis jetzt drei gehabt? Oh, habt Glaube in Gott und zweifle nicht. Glaube nur. Ihr glaubt, dass eine Salbung hier gerade jetzt ist? Die Versammlung sagt ja, Amen, Amen. Dann zweifle nicht und glaube. Ich werde jetzt die Hände auf dich legen und glaube. Wirst du mit mir glauben? Der Mann sagt ja. Im Namen Jesu Christi, lass dieser Bruder gesund sein. Amen. Habt jetzt Glaube und zweifle nicht. Nur ein Augenblick. Da ist irgendetwas ganz hinter da draußen in der Versammlung geschehen. Ich konnte es nicht sehen, es ist direkt hier hinter drin. Ich denke, es ist von mir aus auch nicht zu sehen. Hier ist es. Ich sehe es in einem Schatten. Es ist ein Mann und er leidet an Nervosität. Und er hat einen Junge und der Junge hat Anfälle, Epileptiker. Glaube von ganzem Herzen, mein Herr, tust du das? Das ist es. Gut. Lege deine Hand auf diesen Junge dort und er wird gesund sein. Gut. Amen. Preis dem Herrn. Glaubt ihr? Der Teufel dachte, dass er das verbergen konnte. Aber da hat er verfehlt. Glaubt ihr? Das ist die Sache, die sich noch immer irgendwo herumbewegt. Oh, um Gnade und um Sorge. Oh, was für Gnade, diese Sorge vielleicht frei übersetzt. Halt es fest, da ist noch ein anderer Epileptiker irgendwo. Jawohl, hier ist es, gerade hier. Glaubst du? Oh, habe Glaube. Glaube, dass Gott dich kennt? Glaubst du, dass Gott dich kennt? Dann kannst du zurückgehen nach Ohio und er hat dich gesund gemacht, Herr Nelson T. Grant. So heißt du. Wenn du glaubst und diese Dinge werde ich verlassen und dir niemals mehr zu schaffen machen. Ich habe diesen Mann noch nie in meinem Leben gesehen und weiß nichts von ihm. Oh, du kannst es jetzt nicht verbergen, der Heilige Geist ist hier. Lasset uns unsere Häupte beugen und Gott die Ehre geben. Herr Jesus, wir danken dir. Du bist derselbe, gestern, heute und für immer. Deine Gnade verfehlt nie, Herr, ist die gleiche, immerwährend. Ich bete, dass deine große Gnade und Güte Ruhe möge auf den Menschen. Du hast dich sehr gekümmert, Herr, um hierher zu kommen und dich selbst zu bestätigen. Du bist Gott und du bist der große Heilige Geist, der große. Nun, mögen diese Menschen glauben, Herr, nun sie hier vorbeikommen, ein jeder von denen möge doch geheilt werden. Nun deine Salbung hier ist, und ich lege mich selbst über diesen Taschentücher, und ich bete, Herr, dass du diese Bitte gewähren wirst, Vater, gewähre es, Herr, sowohl hier als in der Versammlung. Und möge jede Person, die in der göttlichen Gegenwart ist, sich genug kümmern, jetzt zu glauben, dass du dich genug gekümmert hast, um diesen letzten Tag unter deinem Volk aufzuwecken und zu beweisen. Du kannst sie nicht heilen, Herr. Du kannst nicht das tun, was du schon getan hast. Du hast sie schon geheilt. Und dies ist die einzige Sache, die getan werden kann, um sie glauben zu lassen. Du hast dich genug gekümmert. Obwohl durch so vielen Unglauben wir hindurchgewankt sind, doch hast du dich genug gekümmert, um dich selbst unter uns lebendig zu zeigen und auferstanden von den Toten. Mögen wir unsere Sorgen auf dich werfen und jede Person in der göttlichen Gegenwart geheilt sein, sowohl nach ihrem Seele als nach ihrem Leibe. Durch den Namen Jesu Christi. Amen. Gut. Kommen jetzt direkt hier entlang, lass die Menschen hier entlang kommen. Gut, Billy wird sie herbeirufen, Teil vor Teil. Und nein, tue das nicht. Lasst uns jetzt nicht mehr reden. Die Salbung ist auf mir, seht ihr, und ich möchte auf euch die Hände legen, während dieser hier ist. Seht ihr, ich kann nicht aufhören mit jener Unterscheidung. Wenn ich das tue, unterbricht dann, für wie viele ist jetzt hier gebetet worden, hebet eure Hände. Ungefähr 70%, seht ihr, und es ist jetzt direkt 10 Minuten vor 1. Die Tauffeier wird nachher sein, ich kann das nicht tun, aber ihr könnt glauben, wenn er sich genug Sorge gemacht darum hat, sich selbst zu zeigen, solltet ihr euch genug Sorge machen, um es zu glauben. Ist das richtig? Gut. Lass jetzt die ganze Versammlung beten und Billy oder Bruder Neville, einer oder der andere, wird diese gebrauchen oder diesen Mikrofon benutzen. Lasst unsere Häupter gebeugt halten und beten, während sie durch die Linie hindurchkommen. Nun, ich werde für jeden von euch jetzt beten. Die Hände auf euch legen und bitte, dass jede Besessenheit, die ihr habt oder Böses, von euch gehen wird, während ihr vorbeikommt unter diesen gesalbten Stelle gerade jetzt. Vielleicht sollte ich es so sagen. Die Salbung von damals ist die gleiche, die hier ist. Aber ich tue es für euren Glaube, dass ich das so sage. Jedermann betet jetzt. Im Namen Jesu Christi, lass dieser kleine Junge geheilt sein. Amen. Gott, im Namen Jesu Christi, lass unser Bruder geheilt sein. Im Namen Jesu Christi. Wenn ich deinen Befehl gehorche, Herr, du sagtest, diese Zeichen werden folgen denen, die der Glaube, Gläubige, also beide von denen, wenn sie ihre Hände legen auf die Kranke, werden sie gesund werden. Im Namen Jesu, ich tue das einfach. Im Namen Jesu Christi, ich lege die Hände auf diesen Bruder. Amen. Im Namen Jesu Christi lege ich die Hände auf unseren Bruder für seine Heilung. Amen. Er sorgt sich um dich, Schwester. Und ich sorge mich, dass ich meine Hände da auf dich lege. Und du sorgst dich, dass du es glaubst. Amen. Im Namen Jesu Christi. Lass es so sein, dass unsere Schwester geheilt werden wird. Im Namen Jesu Christi, lass unser Bruder geheilt sein. Im Namen Jesu Christi, lass unser Bruder geheilt sein. Im Namen Jesu Christi, lass unsere Schwester geheilt sein. Im Namen Jesu Christi, lass unser Bruder geheilt sein. Im Namen Jesu Christi, lass unser Bruder geheilt sein. Im Namen Jesu Christi, lass unsere Schwester geheilt sein. Im Namen Jesu Christi, lass unser Bruder geheilt sein. Im Namen Jesu Christi, lass unser Bruder geheilt sein. Im Namen Jesu Christi, lass unser Bruder geheilt sein. Im Namen Jesu Christi, lass unsere Schwester geheilt sein. Im Namen Jesu Christi, heile diese Schwester, Herr, in Jesu Namen. Heile diese, meine Schwester. Im Namen Jesu, heile meine Brüder. Im Namen Jesu Christi, heile diese, meine Schwester, im Namen Jesu Christi heile meine Schwester, im Namen Jesu Christi heile meine Schwester, im Namen des Herrn Jesus Christus heile meine Schwester. Bruder, er sorgt sich. Du auch? Im Namen Jesu heile. Jeder Mann ist jetzt im Gebet. Jeder Mann betet. Dies ist euer Volk, was jetzt hier hindurchläuft. Im Namen Jesu heile meine Schwester. Im Namen Jesu heile diese meinen Bruder. Amen. Im Namen Jesu Christi heile diese meinen Bruder. Im Namen Jesu Christi heile meine Schwester. Im Namen Jesu Christi heile meine Schwester. Im Jesus, in der Name Jesu Christi heile meine Schwester. Im Jesu Name heile meine Schwester. Im Namen Jesu Christi heile diese meine Schwester. Im Namen Jesu Christi heile diese meine Schwester. Herr, im Namen Jesu Christi heile diese meine Schwester. Im Namen Jesu Christi heile diese meine Schwester und meinen Bruder. Heile diese meine Schwester. Heile diese meine Schwester, Herr. Heile diese meine Schwester. Ich bete im Namen Jesu. Heile meine Schwester, Vater, im Jesu Namen. Heile meine Schwester im Namen Jesu. Schwester, er sorgt sich, er ist bekümmert. Du auch. Im Namen Jesu. Empfange deine Heilung. Im Namen Jesu empfange deine Heilung, Schwester. In Jesu Namen empfange deine Heilung. Im Namen Jesu Christi empfange deine Heilung. Im Namen Jesu Christi heile diese meine Schwester. Heile diese meine Schwester, Vater, im Namen Jesu. Heile diesen meinen Bruder im Namen Jesu. Heile diese Schwester in Jesu Namen. Heile unsere Schwester im Namen Jesu. Heile meinen Bruder, Herr. Im Namen Jesu Christi, heile meine Schwester, Vater, in Jesu Namen. Heile diesen, meinen Bruder, in Jesu Namen. Heile meine Schwester, im Namen Jesu. Heile meine Schwester im Namen Jesu. Heile diesen kleinen Jungen im Namen Jesu. Heile Bruder Krisch, Herr, im Namen Jesu. Heile diese unsere Schwester in Jesu Namen. Heile diese unsere Schwester im Namen Jesu Christi. Heile sie, Vater, im Namen Jesu Christi. Amen. Gott segne dich, Bruder. Ist das deine Frau? Der Herr segne dich, Bruder. Heile diesen, mein Bruder, im Namen Jesu. Heile diese, meine Schwester. Gott, im Namen Jesu. Heile diese, meine Schwester, im Namen Jesu. Heile diesen, mein Bruder, im Namen Jesu Christi. Heile diese, meine Schwester, im Namen Jesu. Heile diesen, mein Bruder, Herr, im Namen Jesu Christi. Heile diese, meine Schwester, im Namen Jesu Christi. Heile diesen, mein Bruder, im Namen Jesus. Heile sie, Vater, im Namen Jesu. Und ich opfere mein ernstes Gebet für einen jeden. Du sorgst jetzt, du kümmerst dich. Jesus kümmert sich. Jesus sandte die Botschaft. Jesus sandte sein Geist. Jesus sandte sein Wort. Jesus sandte seinen Knechten. Wir alle kümmern uns. Nun, tust du es auch? Wenn du dich Sorge machst, glaube es. Nimm es an mit Ernst und es wird geschehen werden. Und Bruder Branham geht dann weiter mit dem Beten für den Kranken. Dann kommt dieses Lied wieder, er sorgt für dich durch Sonnenschein oder Schatten, er sorgt für dich. Er sorgt für dich, werfet eure Sorge auf ihn, denn er sorgt für euch durch Sonnenschein oder Schatten, er sorgt für dich. Ja, sorgst du dich um ihn, bist du um ihn bekümmert? Bist du bekümmert um sein Wort? Amen. Der Herr segne euch. Lasset uns unsere Häupter einen Augenblick beugen. Ich glaube, ich habe diese Anfrage beantwortet. Diese Anfrage beantwortet. Habe ich das nicht getan? Von einem jeden von euch? Vorher oder vor einiger Zeit habe ich einen kleinen Fehler in der Versammlung gemacht. Ich bin gewiss, dass irgendjemand das bemerkt hat. Und der Herr wies mir mich irgendwo darauf. Ich sagte jemand irgendetwas, als ich es aber für irgendjemand anders meinte. Ich kann diese Person nicht sehen, wo es war, aber es war irgendjemand und auf ihn habe ich die Segnungen gelegt, die für eine andere bestimmt war. Und sie kam auch so schnell vorbei und ich habe es gar nicht bemerkt. Und ich sehe es jetzt. Es ist dieser Mann und Frau, die hier sitzen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe ihre Hände gestern Abend geschüttelt im Motelzimmer oder so irgendwo auf dem Grundstück vom Motel dort in der Jefferson Villa. Und ich sagte etwas zu dem Mann, nannte ihn auch Schwester statt Bruder, als ihr vorbeikamt. Habt ihr das bemerkt? Es war aber für deine Frau gemeint. Nun, sie hatte schon einige Zeit Kummer und wohl Darmschwierigkeiten, eine lange Zeit. Ihr seid von Illinois, Frau Mongeland, das ist richtig, so heißt du auch. Und nun, ihr wisst, ich habe euch nicht gekannt, aber ihr seid jetzt in Verbindung. Und ihr glaubtet von ganzem Herzen und so wird es eine vollständige Ausscheidung geben, ganz normal, wie es immer war, wenn ihr glaubt, wenn du glaubst. Dass ihr sehen mögt, dass es die ganze Zeit, nun ich unterbrich dann, das Einzige, was ich weiß, gestern Abend erinnere mich noch, dass ich an diesen Mann dachte. Ich dachte, er hat solche schöne Haare und hat seine Scheitel in der Mitte. Dieser Mann, der hier sitzt mit diesem grauen Kopf. Und es geschah, dass ich hinschaute und da war jenes Licht und stand direkt über ihnen. Und das ist, was es war. Und ich sah die Vision hervorbrechen. Und ich wusste nicht, wer sie waren, wusste nichts davon. Die Dame war da draußen gestern Abend und ich sagte nur, kommt ihr auch zur Versammlung? Sie sagte, jawohl. Aber die Gnade Gottes zog es direkt wieder zurück und da war es, wer sie waren. Hast du das bemerkt in der Gebetslinie, Bruder, dass irgendetwas gesagt wurde, das sich kreuzte? Es war für die Schwester statt für dich. Das ist, was richtig ist. Es ging der Schwester an. Nun, dass ihr das dann wisst, während dieser Gebetslinie, der Engel des Herrn war da und der könnte rufen, aber wenn ihr ruft, wird es schwächer, schwächer und schwächer, seht ihr? So, er ist um euch besorgt und ich bin um euch besorgt. Ich könnte noch 4 oder 5 mehr genommen haben, aber wisst ihr dann, Billy nimmt mich hier dann weg von dem Pult. Aber ich dachte, wenn, nun gewiss, Ich habe hier alle diese Jahre bei euch gewohnt und um und durch das Land und ihr wisst, dass ich euch liebe. Ich liebe euch, als ob ihr meine eigenen Kinder seid und ihr seid auch meine Kinder nach dem Evangelium. Ich habe euch zu Christus gezeugt durch das Evangelium. Und nun, ich denke, dass diese Anfrage und so weiter, die habe ich beantwortet. Nun, ich liebe euch. Und ich dachte, dass als ich dann hinging und die Hände auf euch legte und ihr dann saht, dass der Heilige Geist das tat, und dann kam diese Ungenauigkeit dazwischen in der Versammlung, in diese Linie, in diese Art und Weise, wie es geschehen ist. Ich habe es einfach verfehlt. Es ging so schnell und ich sprach die Segnungen von dem einen den anderen zu. Und dann der Heilige Geist kehrte direkt zurück, nachdem die Versammlung vorbei war und zeigte es direkt wieder. Seht ihr? Seht ihr es nicht? Er sorgt sich. Oh, sorgst du dich auch? Kümmerst du dich genug, um zu sagen, von dieser Zeit an, gibt es irgendetwas in meinem Herzen, das mir sagt, dass mein Kummer vorüber ist? Ich bin gesund. Ich werde gesund sein. Glaubt ihr das? Dann hebet eure Hände. Ich glaube das. Gott segne euch. Durch Sonnenschein oder Schatten, er sorgt sich um euch. Dies ist einfach ein großes Fest der Liebe. Lasst uns es singen und die Hände voneinander schütteln. Er sorgt sich um euch. Er ist um euch besorgt. Durch Sonnenschein oder Schatten, er ist um euch besorgt. Ich habe euch heute Morgen so lange gehalten, bis ich, also mein Prediger, predigt nicht so lange, wie ich das tue. Er wird versuchen, euch heute Abend die Botschaft zu bringen und wir werden euch dann wissen lassen, ob es am nächsten Sonntag eine Versammlung sein wird und also das Thema. Und wenn ich nicht das tue, dann werden die Versammlungen genauso da sein. So, ihr alle, der Herr segne euch, an jeder von euch. Ich denke, dass jetzt direkt anschließend ein Tauffeier ist. So, wenn ihr nur noch einen Augenblick stehen wollt, jetzt zum Abschluss, lasst uns das wieder singen. Werfet eure Sorge auf ihn, denn er ist um euch besorgt. Und nun, wenn ihr euch sorgt um ihn, lasst uns sagen, Herr, ich, wenn du dieses tust, und Herr, du hast solch eine Behauptung aufgestellt, ich weiß, du sorgst dich um mich. So, ich hebe jetzt meine Hände, und ich sorge mich um dich. Und lasst uns jetzt unsere Hände gehoben halten, jetzt in diesem Fest der Liebe, während wir jetzt singen, er sorgt sich um dich. Er ist um dich besorgt durch Sonnenschein oder Schatten. Er ist um dich besorgt. Und jetzt, wenn wir unsere Häupte jetzt gebeugt haben, sage Bruder Brenham, summt dann dieses Lied, er sorgt sich um euch. Oh, die Lieblichkeit von meinem Herrn. Fühlt ihr nicht seine Liebe, wie diese Liebe euch so ganz nahe zu ihm hinzieht? Dann sagt, Herr, ich liebe dich, ich liebe dich. Du bist um mich besorgt, Herr. Du bist so sehr um mich besorgt, bis dass, als ich ein Sünder war, du für mich starbst. Du wurdest verwundet um meine Übertretungen und mit deinen Striemen wurde ich geheilt. Er sorgt sich um dich. Er ist um dich besorgt. Durch Sonnenschein oder Schatten, er ist um dich besorgt. Also bedenke dieses jetzt, nun ihr eure Häupter gebeugt habt. Ich werde jetzt unser Bruder Edwards bitten, hierher zu kommen und das Schlussgebet zu sprechen. Aber erst lasst uns das wieder summen. Bruder Brenham fängt dann an zu summen, er sorgt sich um dich. Bedenke, Sonnenschein oder Schatten, er sorgt sich doch. Er hat gesorgt, aber sorgst du? Sag, ja, Herr, ich verspreche, dass ich mich Sorgen machen werde. Von jetzt an werde ich das tun. Von hier an werde ich mich Sorgen machen. Und ich bin besorgt um mein Zeugnis. Und Bruder Brenham summt dann weiter, er sorgt um dich. Er ist um dich besorgt. Bruder Edwards,